Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Da sind wir im Sandor-Dreieck am Montagabend. Herzlich willkommen, Männer. Ich glaube, wir haben eine sehr schöne Folge vor uns. Ich glaube, wir kommen nach dem gestrigen Tag vor Lachen nicht mehr ins Schlaf. Aber ich glaube, diese 89. Minute, es gibt nicht viele Momente, glaube ich, in unserem Fanleben, die wir so intensiv erlebt haben. Oder was, Ulf? Willst du vielleicht zuerst was dazu sagen?
Ja. Willst du meine Emotionalität gleich aufgreifen? Also ein paar Leute, die so irgendwo bei Insta unterwegs sind, wie ich gehört habe, die haben ja nur schon mal ein Video gesehen und haben dann gesehen, was da so ein Tor anrichten kann bei einem Fußballfan. Klar, aber man muss ja bei so einem Spiel, bei so einer Emotion, die da durch die Decke schießt, muss man ja diese gesamte Konstellation sehen zu dieser 89. Minute. Du hast die Live-Tabelle, du hast das Ergebnis von Freitag, Duisburg, freust du dich, dann hast du unser Spiel und dann hängst du auf einem 1-1 rum. Hier, Essen, Duisburg, punktgleich 67 Punkte und du schaust auf die Uhr und sagst, das rettert alles runter, das geht alles viel zu schnell. Und dann hast du diesen großen Bruder, der Arsch nach Hose hat Rückgrat und zieht das Ding einfach mal ab in der 89. Und dieses Gesamtkonstrukt, was sich da aufgebaut hat an Nervenspannung, das explodiert in dieser 89. Minute wie das ganze Stadion. Und ich gehe ja nur schon, ich habe es am ersten Podcast schon gesagt, schon jetzt zurückgerechnet, 45 Jahre zur Energie. Aber dass das einen nochmal so Tränen in die Augen treibt, ein Tor nach 45 Jahren, das hat einen schon erschlagen, dann irgendwo positiv natürlich.
Ja, für alle die, die jetzt nicht genau wissen, wovon wir hier sprechen, also guckt mal bei Instagram, wenn ihr Instagram habt, nach Energie FM. Ulf hat da gestern kommentiert und das, was ihm da passiert ist, in der 89. Minute der totale Ausbruch. Das ist wirklich, ich finde, das ist ein historischer Moment. Also zumindest für Energie FM. Ich weiß nicht, ob sowas schon mal so stattgefunden hat. Es bist ja nicht bloß du, ist ja auch Ricardo, der neben dir sitzt, der völlig fertig ist. Ich habe ihn heute getroffen, wo ich ganz kurz mal draußen war. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen. Ich werde den ganzen Abend hier so Dropsen lutschen. Ich bin eigentlich krank, habe höllische Halsschmerzen, aber ich versuche das hier durchzuhalten und versuche natürlich bis zum Wochenende gesund zu werden. Weil ich Freitag natürlich auch nach Regensburg fahren will. Aber ich habe ihn heute ganz kurz draußen getroffen und der sah auch noch fertig aus. Also nicht nur du, Ulf, es geht ihm, glaube ich, auch heute nach euren 95, 96 Minuten Reportage, ist er auch noch angefasst. ATG, wie hast du das Spiel gesehen? Erzähl.
Ja, also ich bin auch noch ein bisschen heiser von Samstag. Also gestern war es noch schlimmer. Dieser Moment ist, der Punkt ist, du hast 20.000 Leute im Stadion und du hast gemerkt, wie 20.000 Leute angespannt sind. Und das war ja wirklich so, dass man sagt, das war jetzt ja keine bombastische Stimmung, ja, das war ja eher so eine Gesamtangespanntheit und dann diese Explosion, das ist ja unglaublich. Und der Witz ist ja, wir haben jetzt vor ein paar Wochen haben wir ja mal schon mal drüber geredet, so die besonderen Tore und besonderen Momente. Und in dieser Saison sind das so viele gewesen, also die wir jetzt auch schon mehrfach durchgesprochen haben. Und das am Samstag setzt dem Ganzen noch die Krone auf mit einer Story, wo du manchmal sagst, also wenn Disney auf die Idee kommt, einen Fußballfilm zu machen, ja, die würden das genauso schreiben, ja, also so mit dem Bruder und dann ist der gesperrt und dann kommt der andere rein und Wahnsinn. Und gerade dieses, wo letzte Woche einer Shigerchi gegessen hat, wo du dann sagst, ja gut, okay, wenn du nicht zwei schafft, hast du halt Pech gehabt, ja. Also das war auch noch so ein Punkt. Ja, genau. So, Ronny soll viel Tee trinken, lese ich gerade. Und ja, ansonsten gab es auch schon Fragen oder beziehungsweise die Erkenntnis, dass es schön ist, dass Ulf noch lebt. Hatten auch einige schon ein bisschen Sorge gehabt, als sie das Video gesehen haben. Ja, ja.
Alles gut. Alles in Ordnung. Ja. Ich lebe noch. Mich hat es beruhigt. Ich dachte, Alter, mein Gott, krieg dich ein. Aber ich habe es die letzten 10 Minuten nicht mehr geschafft. Ich war so emotional. Ich gebe es ruhig zu, völlig drüber, weil du gesagt hast, du hast jetzt die Hand wirklich an der Türklinke, zweite Liga, du bist da dran wieder durch dieses Tor. Ich habe mich da auch gar nicht mehr eingekriegt, habe versucht zu kommentieren mit Ricardo. Ich muss ihn öfters abgeben, weil die Stimme einfach weg war. Aber wenn ich dann einen Tag später oder den Abend noch gehört habe, die Interviews von Präsident Sebastian Lemke, der dort ein Interview gegeben hat, nach dem Spiel auch fast unter Tränen, er sich dort wirklich die Wörter rausgequält hat, oder auch ein Tolcay Cigerci, der dann gefragt wurde, wie er das wahrgenommen hat, sein Bruder und so weiter, wo er sagte, er hat auch nur Tränen in den Augen gehabt in dieser 89. Minute. Dann dachte ich, okay, dann bist du ja willkommen im Club. Es ging allen so. Und es wird sicherlich vielen auf der West-, der Ost-, der Nordtribüne gegangen sein, die einfach diesen Druck vom Kessel, wie Thomas das schon sagte, wir haben es auch kommentiert bei uns, es war eine sehr angespannte Stimmung im Stadion. Ich habe immer von uns aus, Mensch, los, Publikum, jetzt muss vom Publikum mal was kommen, gefordert. Aber du hast so eine Anspannung im Stadion gespürt und die ist explodiert in der 89. Minute. Da ist alles rausgegangen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich fand den Support, der war trotzdem da. Ne? Also es ist schon die ganze Saison. Ich kann mich an kein einziges Spiel kann ich mich erinnern, wo man sagen muss, dass ich irgendwann mal eine Phase im Stadion erlebt hätte in dieser Saison, wo Leute gepfiffen hätten. Also so wirklich die Mannschaft oder so. Oder wir wollen euch kämpfen sehen oder irgend so ein Quatsch, was wir ja auch kennen. Ne? Also solche Sprechchöre hat es die ganze Saison nicht ein einziges Mal gegeben. Und das, finde ich, ist ein Qualitätsmerkmal. Das zeigt ja auch, was die Mannschaft in dieser Saison auch wieder geleistet hat und wie dieses Umfeld auch mit der Mannschaft zusammengewachsen ist. Und jetzt muss ich was sagen. Ich habe das schon mal durchklingen lassen und ich glaube, ihr auch in den letzten Wochen. Ich muss sagen, ich wünsche mir diesen Aufstieg gar nicht für mich selbst. Natürlich würde ich mich freuen, das ist überhaupt keine Frage. Aber ich wünsche mir diesen Aufstieg insbesondere für die Jungen. Für die Jungen, die jetzt ins Stadion gehen und die Bundesliga und zweite Liga nur von Erzählungen ihrer Alten kennen. Ja, die erzählen, oh, das war damals so schön und Ede Geier und das nicht alles und zweimal gegen die Bayern gewonnen und. Also diese ganzen Geschichten, die haben die ja wahrscheinlich tausendfach gehört. Aber die kennen natürlich das nicht, wie Energie in der zweiten Liga gespielt hat. Und für die, die wirklich einen irrsinnigen Support dieses Jahr hingelegt haben, und ich habe das auch gesehen, jetzt im RBB, so eine Umfrage nach dem Spiel, da war so ein junges Mädel, die hat vor der Kamera geweint. Und das hat mich so angefasst, weil ich dachte, Alter, du warst auch mal so. In dem Alter warst du auch mal so, hast du angefangen zum Fußball zu gehen, dann hatte ich das gegriffen und meine Tochter ist jetzt auch so, die war auch gestern wieder mit, die hat das auch total gegriffen jetzt. Und das finde ich, dass die vielleicht und hoffentlich am Samstag belohnt werden mit diesem Aufstieg. Also das wünsche ich mir von ganzem Herzen, weil die haben das mit diesem wahnsinnigen Support in diesem Jahr und auch in den letzten Jahren, wo es ja durch das tiefe Tal ging, haben die das verdient.
Bin ich absolut bei dir. Ich sag mal, wir haben es ja selber. Ich meine, war damals bei dem Aufstieg 97, war 23 Jahre alt. Ja, also da war ich schon sogar noch ein bisschen schon so, dass man sagt, okay, man konnte irgendwie gerade ausdenken und so weiter. Ne? Aber damals war auch so ein Punkt, dass man gesagt hat, das war ja das erste Mal, dass Energie auf einer deutschlandweiten Fußballkarte erschienen ist. Vorher war das ja immer, klar, DDR-Oberliga und dann die Amateur-Oberliga und Regionalliga-Zeiten waren ja immer im Nordosten. Und dann hat man das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt fährst du irgendwie deutschlandweit irgendwie zu den Vereinen. Das hatten wir jetzt schon mit dem Drittliga-Aufstieg, da gab es wahrscheinlich auch einige schon, die das wahrscheinlich auch noch gar nicht so kannten oder diese Geschichten. Und jetzt in so den richtigen Profifußball reinzugehen und da so einen Aufstieg mitzumachen und sozusagen eine Lieblingsmannschaft zu haben, die jeder kennt und die zu den 36 Top-Teams in Deutschland gehört. Wie gesagt, das gönne ich auch absolut den Leuten, die es eben nicht erlebt haben oder die, sag ich mal, in den letzten Zweitliga-Jahren auch hingegangen sind und gesagt haben, und dann ging es immer nur bergab und jetzt geht's 4 Jahre nach oben und oder drei. Und das sind ja Leute, die sind jetzt 23 und die kennen das gar nicht anders. Ja, also wie gesagt, der Abstieg ist 12 Jahre her. Ja, und damals ist man als 8-Jähriger hingegangen, hat einen Zweitliga-Abstieg miterlebt von einer Mannschaft, mit der man jetzt auch nicht so eine Identifikation hat. Und wie man überlegt, wie sich das alles gedreht hat heutzutage, das ist wie gesagt. Ich nehme es mit, freue mich, aber es ist auch so, wie wir schon öfter gesagt haben, haben sie die ganze Saison gesagt, immer so, wenn es dann nicht reicht, reicht's halt nicht, war eine schöne Saison, spielen wir nächstes Jahr wieder Fußball. Aber dieses i-Tüpfelchen, die Kirsche auf der Torte, ja, das wäre super.
Ja, das muss man jetzt auch schaffen. Ne? Also ich denke auch als Spieler willst du das jetzt auch unbedingt schaffen. Ne? Also ich halte das für gefährlich, dieses Bild. Ich habe dieses Zitat ja auch gehört, es ist nur noch ein halber Meter. Das halte ich für ganz gefährlich. Das ist Essener Denken, 72. Minute gegen Energie Cottbus. Nur noch ein halber Meter. Davor warne ich. Denn ich sage, mit all dem, was ich erstens aus der Energiegeschichte gelernt habe und zweitens, was ich eben auch aus meiner Zeit im Profifußball weiß, das ist leider kein halber Meter. Das ist ein Grand Canyon. Das ist eine 100 Kilometer Ultrathlon-Wanderung am Samstag mit dem Rucksack und mit Gegenwind, Eisregen und allem, was du dir vorstellen kannst. Dieses Stahlbad, das ist das, was uns am Samstag erwartet. Und leider kein halber Meter. Weil es wird so viel passieren in diesen 90 Minuten. Es kann passieren, dass die auf den anderen Plätzen beide in Führung gehen, uns überholen während des Spiels. Es kann passieren, dass wir in Führung liegen, plötzlich Ausgleich kriegen. Und die Tabellenkonstellation, die kann man sich jetzt noch gar nicht ausmalen. Heute habe ich gehört, am letzten Spieltag hat noch nie in der dritten Liga ein Zweitplatzierter seinen zweiten Tabellenplatz nochmal verloren. Auf der einen Seite war ich froh, auf der anderen Seite dachte ich, scheiße, jede Serie reißt mal. Ich klopfe hier dreimal auf Holz, am Holztisch hier. Also das sind alles so Sachen, da kann irrsinnig viel passieren. Natürlich sollen die Spieler davon freigemacht werden. Ich fand es auch gut, dass Pele gesagt hat. Und ich denke, das ist genau so eine Ansprache, eine typische Pele-Ansprache. Wenn ich euch den Druck nehmen könnte, ich würde alles dafür geben, aber ich kann es nicht. Das finde ich wirklich stark, schönes Bild. Aber man muss eben leider sagen, dieser Druck wird kommen. Da kann sich auch keiner von freimachen. Und es wäre vielleicht gut, und vielleicht machen sie das auch, dass sie einfach nur daran denken, dieses eine Spiel zu gewinnen. Es geht nur um diesen einen Sieg und nicht um einen Aufstieg, sondern nur um diesen einen Sieg. Und was danach kommt, ergibt sich automatisch. Und ich hoffe, dass die Mannschaft so diese Balance findet. Ich denke, die haben die Typen in der Mannschaft dafür mit Tolga Cigerci, der unheimlich helfen wird. Und auch Andy Lokoki hatte ich im Interview nach dem Spiel, der auch schon zweimal in die Bundesliga aufgestiegen ist, gesagt hat, zweimal in ähnlicher Konstellation, auch erst ganz zum Schluss. Na, insofern, die können helfen. Ja, weil man muss ja leider auch sagen, was heißt leider, das ist ja gut, dass wir es so haben, dass wir Spieler haben mit Perspektive. Wir haben ja so viele Spieler dabei, die stehen zum ersten Mal in ihrer Karriere in so einem Champions League Endspiel für uns.
Aber die Überzeugung ist da. Also ich mache mal Fremdwerbung für einen anderen Podcast, für den Magenta 4:3 Podcast, der heute rauskam. Dort hatten sie Tolli zugeschaltet aus der Runde, der füllt fast die halbe Sendung. wo Tolli natürlich auch das Thema Druck und mental und so weiter, wo er auch sagte, einfach, du musst in der Kabine einfach ganz klar sagen, es sind einmal 90 Minuten, alle Energie, alle Kraft, volle Konzentration darauf, die ganze Woche fokussiert, Ernährung, Schlaf und so weiter. Er hat auch gesagt, gar nicht rechts, links, sondern in diesem Rhythmus bleiben, in diesem Fokus bleiben. Und einmal allen bewusst in der Kabine, einmal Vollgas, 90 Minuten, dann ist der Traum wahr. Das hat er klipp und klar gesagt. Ich denke, intern werden so die Leader wie Tolli, Tolga, vielleicht auch der Panzer wieder oder Borge, es wird intern nochmal Ansprache oder beruhigende Worte geben für vielleicht auch einen Boziaris, der noch flatterig ist oder einen Can Mustafa. Tolli sagte auch, man kennt so die Charaktere in der Mannschaft, den einen muss man streicheln, dem anderen kann man ruhig mal eins um die Ohren hauen. Also die wissen, glaube ich, intern auch gut miteinander umzugehen. Und dieser Spruch, Ronny, den du ja gebracht hast, für Leute, die es nicht mitbekommen haben, der kam Präsidenten Sebastian Lemke bei diesem emotionalen Interview, da sprach er auch fast stockend mit Tränen, ein halber Meter, nur noch ein halber Meter müssen wir. Ich glaube, so 1:1 hat das ja auch nicht gemeint, sondern diesen wirklich jetzt, diesen Schritt noch gehen, das weiß er selber, dass das schwer wird. Genau wie du sagst, Ronny, das ist, wir brauchen uns ja nur zurück in Sinn jetzt an die 89. Minute, was wir für einen Rucksack mitgeschleppt. Wir sind Fans, wir sitzen draußen. Jetzt kann man sich mal vielleicht ansatzweise überhaupt vorstellen, was bei einem Spieler auf dem Feld vor 20.000 Zuschauern, was der hinten drauf hat. Aber ich glaube, Sonnabend ist volle Unterstützung. Ich glaube, das wird ein Heimspiel in Regensburg werden. Die Jungs sind fokussiert, Borg ist dabei, Tolli, und es gibt eine Ruhe und es gibt eine Sicherheit auch den jungen Spielern.
Ja, also, kein Vorwurf an Sebastian Lemke, überhaupt nicht.
Nein,
Es ist ja kein Bild als gewesen.
Für die es vielleicht nicht gehört haben, das Interview.
Ich glaube, wenn man den
das ja nicht arrogant.
wenn wir den heute zuschalten würden, würde das wahrscheinlich auch, das war ja irgendwie, keine Ahnung, 3 Minuten nach Abpfiff dort, das erste Interview, der würde das wahrscheinlich heute auch sozusagen wahrscheinlich komplett sehen wie wir, ja. Also ich vergleiche immer gern, wie ganz viele Trainer immer eine Saison mit einem Marathon, ne, also dem, der zu laufen ist, und dann sagt man immer, ja, die ersten 100 Meter oder zur Winterpause ist das halt ein Halbmarathon und da ist noch gar nichts gewonnen. Und jetzt ist, sag ich mal, mindestens noch die Stadionrunde, die du laufen musst, wo du sagst, okay, du liegst vorn, ja, vor der Stadionrunde, aber du musst eben alles reinhauen, um vorn zu bleiben. Und ich glaube aber auch, dass die Mannschaft eine Mentalität hat, vor allem eine Nehmerqualität und eine Qualität zurückzuschlagen, Spiele zu drehen. Wir haben wieder das Spiel gedreht. Also ich kann mich nicht dran erinnern an eine Saison, in der wir so oft Spiele gedreht haben. Ich weiß gar nicht, jetzt 8 oder 9 Mal, glaube ich, in dieser Saison.
Ich glaube, achtmal. Also der Samu ist im Chat, das ist unser Statistiker bei FM. Samu, schreib's mal in den Chat, du weißt das bestimmt.
Genau. Ja. Also das ist eine Qualität, die haben jetzt nicht viele in der Liga, ne?
Und gar niemand. Ich glaube, wir sind die Mannschaft, die am meisten Spiele gedreht hat. Das habe ich letztens gehört bei Magenta, dass wir die Mannschaft wären, die in dieser Saison die meisten Spiele gedreht hat. Und das war jetzt auch am Samstag wieder.
Genau, haben wir noch eins draufgelegt.
Ja.
Und wie du auch schon sagst, Ronny, guck dir unsere Mannschaft an. Ich hatte, glaube ich, weiß gar nicht, Moritz Hannemann war es, glaube ich. Der hat von einem Finale gesprochen. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich das Beste, was passieren kann. Diese Kopfsache. Weil ein Finale ist immer alles oder nichts, ne? Also entweder gewinnst du oder verlierst du. Und das ist, glaube ich, so muss man das angehen. Und ich glaube auch nicht, dass wir bankmäßig oder irgendwo auf andere Plätze schauen. Es sei denn, da ist irgendwas entschieden, was uns irgendwie hilft oder sowas, was dann vielleicht nochmal eine Motivation bringt. Aber so generell glaube ich, dass wir absolut bei uns bleiben. Ulf sagt immer gerne, Fokus nur auf uns. Na? Und diesmal alle für 3 Punkte. Und das muss das Ziel sein. Und ich bin eigentlich auch davon überzeugt, also was ist eigentlich, ich bin ja Pessimist, ja, weiß ja jeder. Aber ich bin schon irgendwie überzeugt, dass wir das Zeug dazu haben, vor allem mental dort in Regensburg das Spiel zu gewinnen und auch so aufzutreten.
Und mit diesem Fokus ist für mich ganz, ganz wichtig, vielleicht stehe ich da alleine da, dass das ist die letzte Woche. Wir wissen alle, wo es hingeht jetzt, und die Medienlandschaft muss liefern, wird liefern, Spannung ist nicht zu überbieten, klar. Aber ich würde das, wenn es geht, von Vereinsseite alles weghalten. Jeden kleinen Furzartikel, der aus dem Ruhrpott irgendwo dort reingesetzt wird, das ist alles so eine Stolpersteine, die wieder uns im Weg geschmissen werden. Das alles ausblenden, normale Trainingswoche, Fokus wirklich bei uns, bei unserer Stärke, was Thomas gesagt hat. Wir können so zurückkommen, wir haben so eine mentale Stärke, dass deswegen alles Fokus nur auf uns und auch gar nicht auf andere Plätze schauen. Wir haben es in der eigenen Hand. Wir müssen nirgendwo hinschauen. Essen muss gucken, Duisburg muss gucken, wir nicht.
Ich glaube, da werden auch pressemäßig, gerade aus dem westdeutschen Raum, werden schon noch einige Nachrichten kommen. Das ging jetzt schon los mit der WAZ. Ja, also wo man ja aber auch weiß, okay, die begleiten Rot-Weiß Essen, die begleiten Alemannia Aachen, die begleiten den MSV Duisburg, und die suchen jetzt nach jedem Körnchen, was denen irgendwie Hoffnung machen könnte und mit denen, die uns wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen irgendwie aus der Bahn bringen können. Also es würde mich wundern, wenn nicht diese Woche von dieser Seite dort nicht noch mehr solche Geschichten kommen. Ja, also da gibt es wahrscheinlich noch irgendwie der ein oder andere Spieler, der vielleicht hier oder dort im Gespräch ist. Na, schön war Tolli auch. Ich habe auch einen 4:3 Podcast heute gehört. Tolli sagt, Pele Woll ist das nächste Jahr mein Trainer. Na,
oh, schön.
Also da ging hauptsächlich um die Frage, wer macht denn der Pele jetzt weiter und so weiter. Aber das fand ich trotzdem total super, weil das ist ja sozusagen nicht nur ein Statement, dass er sagt irgendwie, ja, er geht davon aus, dass Pele Trainer bleibt, sondern er sagt ja auch damit, also ich bleibe hier im Verein. Ja.
Ja. Aber das ist ja sowieso, ne, das ist ja, du musst mal sehen, was das eigentlich, mich macht das, auf der einen Seite macht mich das glücklich, auf der anderen Seite befällt mich eine Traurigkeit. Weil, wenn du Tolçay und Tolgay, ja, vor der Kamera siehst, Tolga, wenn du die beiden vor der Kamera siehst im Interview und dann sagt ein Tolga Cigerci, der ein halbes Jahr unter Pele trainiert, dieser Typ berührt mich. Und ich bin froh, dass ich in meiner Karriere, und überleg mal, wo der schon überall gespielt hat, dass ich in meiner Karriere nochmal so einen Trainer haben darf. Ja, das ist ja ein größeres Kompliment, kannst du ja einem Pele Wollitz eigentlich nicht machen. Und dann macht mich das so traurig, dass ich in nahezu jeder Pressekonferenz bei Pele irgendwie wahrnehme, dass er sich nicht wert genug, also genug wertgeschätzt fühlt. Versteht ihr, was ich meine? Das ja, nehmt ihr ja auch wahr. Wo immer wieder so dieses irgendwie, die mögen mich ja nicht mehr kommt. Und das finde ich einfach schade, weil ich mir einfach für ihn wünsche, nach dem, was der jetzt geleistet hat, was der gemacht hat in den letzten Jahren hier mit dieser Mannschaft, wie er die aufgebaut hat, was er entwickelt hat, jetzt zum zweiten Mal hintereinander einen Aufsteiger geformt. Wir waren ja letztes Jahr schon ganz dicht dran, aber dieses Jahr gehen wir über die Linie. Ja, also das muss man sich vorstellen. Und dann fühlt er sich nicht irgendwie von der Region oder von den Menschen hier umarmt. Und das finde ich so schade. Weil ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie ist es ja so.
Wir hatten die Ob ich mir den mal schnappe mit einem Tandemrad und sage, wir fahren jetzt mal hier eine Runde durch die Gegend und klingeln irgendwo, weil ich glaube, dass das auch nur bei Pele Wollitz ein Gefühl ist. Und sicherlich gibt es diese Kritiker. Man weiß, dass es Leute gibt, die Pele Wollitz irgendwie menschlich nicht mögen und die auch sozusagen irgendwie sich selbst irgendwie als Energiefan titulieren, aber dann irgendwann doch, ich sage mal, immer aus den Löchern kommen, wenn es gerade nicht läuft, ja, um dann irgendwie Kritik zu üben und so, ich habe es doch gewusst und siehste, die sind zu dumm und so weiter und so fort. Aber so grundsätzlich weiß ich was, also Pele Wollitz hat mir mal einer gesagt aus dem Verein, Pele Wollitz ist ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker. Und wenn er irgendwann das Gefühl hat, dass irgendeine Sache nicht gerecht ist, dann geht er rein. Ja, in einem anderen Podcast, den ich heute noch gehört habe, der auch sehr zu empfehlen ist, ist dieser Ostfußball-Podcast, meine Fresse, vom MDR. Und die haben gesagt, es ist der Lausitz Mourinho. Und haben ihn mit Mourinho verglichen in der Hinsicht, dass Pele Wollitz einfach das teilweise mit Absicht macht, um sozusagen die Mannschaft zu schützen, sich den ganzen Frust und Hass und die ganzen Probleme auf seine Schultern zu packen, um die Mannschaft in Ruhe arbeiten zu können. Ist wahrscheinlich auch ein Stück Wahrheit dran. Ja.
Also wenn es Taktik ist, dann ist es okay. Aber ich würde den wirklich, ich habe kurzzeitig noch mit ihm gearbeitet, ein halbes Jahr hatten wir noch eine gemeinsame Zeit, nachdem er 2009 gekommen ist, ich bin ja 2010 weg. Was der gemacht hat, was der jetzt gemacht hat, das ist Energiegeschichte, das ist Legende. Das ist genauso groß wie die Aufstiegstrainer Hede Geier und Patrick Sander. Und an denen würde auch nie ein Energiefan irgendwie rumkritisieren, die sind einfach groß. Und genau das ist Pele Wollitz. Und ich hoffe, dass ihm das irgendwann mal, also nicht nur klar wird, sondern dass er das fühlen kann. Also, dass es wirklich bei ihm ankommt, hier drin, da, dass das ankommt, du bist einer von uns. Und du bist unsterblich in dieser Energiegeschichte drin. Und das kann keiner löschen, das will auch gar keiner löschen. Du gehörst dazu. Und wenn du irgendwann 80 bist, hast du die Ehrenkarte hier im Stadion und dann begrüßen die dich und freuen sich, dass du da bist.
Das wird auch passieren. Ja. Also das wird passieren. Ich hoffe nur, dass Pele Wollitz dann irgendwie praktisch die Kurve kriegt emotional und um das zu wissen. Ja, also es gab Bundeskanzler, die werden heute gefeiert. Da kann ich mich dran erinnern. Da gab es Amtszeiten. Da hat man die während ihrer Amtszeit hat man gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist er bald weg. Ja, das ist ja sozusagen, das sind ja die großen Beispiele. Aber auch bei uns wird jeder also überhaupt immer sagen, Pele Wollitz hat ja ganz Großes geleistet. Also da gibt's für mich, glaube ich, überhaupt keine Diskussion. Und auch die Leute, die heute irgendwie sagen, die mögen ihn menschlich nicht vielleicht oder so, auch die werden sich das irgendwann eingestehen müssen. Es gab auch Leute, die Hede Geier nicht mochten. Ja, also da kann ich mich auch in seiner Amtszeit dran erinnern. Also wo der angefangen hat, haben wir kein Heimspiel gewonnen. Da war der ja fast weg, ja, so gewesen. Ne?
Erstes und dann, gegen Bischofswerder.
Gegen Bischofswerder, ja. Das war fast, ich glaube, das war Ende der Hinrunde oder sowas, ne? Also ja. Das war wahrscheinlich schon das siebte Heimspiel. Und auch in der Bundesliga, und ja, da gab es ja die gesagt haben, ja, der setzt nur Ausländer ein, ne? Und da gehe ich nicht hin. Und erst wenn wieder irgendwie fünf Deutsche auf dem Platz stehen, gehe ich ins Stadion. Das kenne ich alles, ja. Zur damaligen Zeit, wenn du heute die Leute fragst und sagst, Hede Geier, dann sagst du, ja, ganz, ganz großer, ja.
Aber ich würde auch mal interessieren, wo Pele Wollitz sowas wahrnimmt, ob er das in der Stadt oder auf Social Media, ich weiß nicht, ob er sich da bewegt, ich bin da nicht,
Nicht.
wo er diese Wahrnehmung hat, weil es gibt immer ein, zwei Quertreter, wir kennen sie auf der Pinnwand auch, wir belächeln die teilweise schon, weil wir genau wissen, verlierst du, sind sie da, gewinnst du, sind sie nicht da. Die Masse ist doch, aber das Stadion feiert ihn doch. Er kriegt doch überall Lob, Anerkennung von Mannschaft, von den Fans. Das ist, Ronny, ich bin so wie du am Rätseln, warum er das so wahrnimmt. Das ist für mich auch ein Rätsel, was er da, oder vielleicht kriegt er irgendwo was gesteckt von irgendjemand. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten die Diskussion ja schon mal hier und haben das ja eigentlich entkräftet. Und wir wurden ja bestätigt auch in den Kommentaren oder im Stadion. Jeder hat ja gesagt, ey, genau so ist es ja, wie ihr es gesagt habt. Wir kennen auch keinen, der dagegen ist und so weiter. Das ist so ein bisschen, wenn es Taktik ist, wenn das von der Mannschaft weckelt, alles gut, aber naja.
Ja, aber Fakt ist doch bei Pele, und das bleibt immer, dass man sagt irgendwie, sag ich mal, der Magenta-Podcast, die ja nur das Problem hatten mit dieser Interview-Boykott-Geschichte, wo sie es dann auch mal irgendwie drüber ja mal ausgelassen haben und das halt nicht gut fanden. Generell loben die trotzdem Pele Wollitz immer für das, was er als Trainer und sportlicher Leiter bei Energie macht. Und das Zweite ist, was man immer wieder hört, es gibt keinen Spieler, der jemals unter Pele Wollitz trainiert hat und darauf angesprochen wird, der jemals ein schlechtes Wort über Pele hat fallen lassen. Das ist ja jetzt wieder wie Tolga Schigerci. Wir hatten irgendwann im Winter in einer Podcast-Folge hat man Nils Petersen, der ihn, also ein deutscher Nationalspieler, ja, in ein außergewöhnlicher Fußballer, der gesagt hat, das war der wichtigste Trainer meiner Karriere, ja, und das ist doch das, was hängen bleibt und was zeigt, wie angesehen er ist für seine Arbeit, die er tut.
Ja. Ja, aber der letzte Pressekonferenz auch wieder so angedeutet, ja, vielleicht will er gar nicht mehr Trainer sein, wegen der Anfeindungen und so. Mhm. Und ich finde das einfach schade. Ich würde den Kerl manchmal gerne schütteln und sagen, Mensch, die haben dich doch gerne, hör auf damit. Also, weil das, ja, weil ich einfach, wenn er so fühlt, ist Murks. Also ich wünsche mir das für ihn, dass er das auch fühlt, dass die Leute ihn angenommen haben und ihn genauso auf einem Schild tragen wie die erfolgreichen Trainer vor ihm. Gab auch nicht so erfolgreiche Trainer, die trägt keiner auf dem Schild hier in Cottbus. Aber es gab auch große Namen vor ihm und er ist jetzt einer davon. Ja, und das ist ja nicht erst seit dieser Saison, das muss man auch mal festhalten. Er hat sich ja vorher schon große Verdienste um den Club. Aber warum ist sie nicht erst jetzt in dieser Situation, dass wir am Samstag zurückkehren können in die zweite Liga?
Ja. Für ganz, ganz viele außerhalb von Cottbus, die praktisch auf unseren Fußball gucken, ist Pele Wollitz Energie Cottbus.
Ja.
Mittlerweile ist es jetzt so, dass wir natürlich auch mit unseren Zuschauerzahlen und mit einer super Mannschaft und mit so einem Ausnahmekönnern wie Tolgay Shigerci oder auch im Erik Engelhardt, der wahnsinnig viele Tore macht, werden die auch wahrgenommen. Aber ich kann mich an die ganzen Regionalliga-Zeiten oder an unsere letzte Drittliga-Phase dran erinnern. Da war Pele Wollitz absolut das Gesicht, das Aushängeschild des Vereins. Ja, also wenn irgendjemand was von Energie Cottbus kannte, in der damals aktuellen Phase, dann war das immer Pele Wollitz gewesen. Da gab es niemand anders. Heutzutage stellen die ja schon fest, okay, da spielt ein Tolga Shigerci, da können wir auch gleich nochmal was dazu sagen. Der hat ja heute nochmal eine Auszeichnung bekommen. Und auch, dass du jetzt sagst, da wird Ulf gleich was dazu sagen. Es gab heute eine schöne Bezeichnung für unseren Verein. Ja, also hat ein Medium geschrieben. Was haben sie geschrieben, Ulf?
Der Ostriese.
Der Ostriese kehrt zurück. Und wo du sagst, Energie Cottbus ist maximal Ost, aber niemals Riese. Ja,
ja,
aber so werden wir jetzt wahrgenommen. Sicherlich auch damit, dass wir sagen, okay, wir verkaufen das Stadion aus gegen Wien Wiesbaden und wir fahren mit über den Daumen 5000 Leute nach Regensburg. Das ist jetzt die Wahrnehmung, dass wir ein Top-Club, ein großer Club in der dritten Liga sind.
Ja, zu Recht. Also letztes Spiel, ohne dass eine Entscheidung fallen kann, letztes Heimspiel und fast 20.000 Zuschauer.
Also aber vor 2 Jahren hat doch niemand, wäre doch niemand auf die Idee gekommen, da kommt ein Ostriese.
Nein, nicht. Aber ich meine zu Recht, dass man das jetzt so anerkennt. Ja, ich meine, wie gesagt, wir haben kein, wenn du aufsteigen kannst in dem Spiel, ist klar, da kommen sie. Das kommen sie hin, die Party wollen sie mitnehmen. Aber die Party war am Samstag gar nicht drin. Und trotzdem hattest du fast 20.000. Ja, und das war toll.
Und den Aufstieg. Ja. Die spielen das zweite,
ist halt so, was ich meine, das ist unheimlich gut. Ich sage sogar, das Verhältnis zwischen Fans und Mannschaft, zwischen den Fans und dem Club, das ist heute besser als zu Bundesliga- und Zweitliga-Zeiten damals. Das
da
ist
gebe ich dir
viel,
absolut recht.
Viel enger. Das ist viel gewachsener. Und das geht so schnell nicht kaputt.
Also, ich kann mich ja daran erinnern, also an Bundesliga-Kader oder Zweitliga-Kader. Da war es wirklich so, also man hat die Mannschaft ja teilweise gehasst. Ja? Also im übertragenen Sinne. Du hast so deine Lieblingsspieler gehabt oder so weiter, aber wir hatten Kader gehabt, da konnte ich mit den Leuten nichts anfangen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die eine Identifikation haben. Und das war damals dieses, was man eben typischerweise heute sehr oft im Fußball hat, diese zusammenspielenden Ich-AGs, die irgendwie versuchen müssen, irgendwie miteinander klarzukommen, weil ja dann am Ende doch irgendwie nur eine Mannschaft gewinnt. Das sieht man ja im großen Fußball, in der Champions League immer öfter, ja, wo man oder sehr oft, dass du natürlich irgendwie Vereine hast, die geben Geld aus, holen sich die Top-Spieler, die es überhaupt gibt, und nehmen alles vom Markt und die performen nicht zusammen. Ne? Und ich meine, das war ja für unsere Verhältnisse, hatten wir das auch in der Bundesliga und in der zweiten Liga gehabt, wo man sagt, ah, den nehmen wir jetzt, der ist irgendwie gut und der hat irgendwie die und diese und jene Performance, und dann hat irgendwie alles nicht zusammengepasst. Und dann habe ich lieber so eine Mannschaft, wo ich auch schon mal gesagt habe, wenn wir aufsteigen, würde ich mir wünschen, dass eigentlich auch wirklich dieser Kader zusammenbleibt. Und mir ist es wahrscheinlich, im Gegensatz zu den jungen Leuten, die jetzt vielleicht die zweite Liga zum ersten Mal erleben, wäre es mir echt total egal, wie wir abschneiden. Weil ich einfach sage, wenn diese Truppe in der zweiten Liga spielt und dann sagt man, okay, die sind dann vielleicht auf der einen oder anderen Position, reicht das vielleicht nicht aus. Das Level, keine Ahnung, das wissen wir alles noch nicht. Wir sind doch in diese Saison reingegangen, wo wir dachten, schaffen diese ganzen Oberliga- und Regionalliga-Spieler, die wir haben, und ein paar Drittliga-Kicker, die wir haben, schaffen die das überhaupt mitzuhalten in dieser doch sehr, also vor Saisonbeginn sehr stark geredeten dritten Liga. Ja, also selbst bis hin zu den Aufsteigern, ja, wo man sagt, Hoffenheim Nachwuchs wusste man nicht, 1860, was die alles geholt haben, und Hansa, ne, und da war es ja ähnlich, und es hat ja funktioniert. Und ich würde mir wünschen, dass man zum Großteil so ein Projekt wagt und wirklich den Leuten, die da sind, Zweitliga-Verträge anbietet und sagt, ihr seid aufgestiegen, ihr dürft das auch im nächsten Jahr wuppen.
Deswegen war ich ja so ein bisschen traurig, dass Düsseldorf sich wahrscheinlich rettet. Ja. Ich hätte schon gedacht, wenn die absteigen, da hat doch King Manu bestimmt keinen Drittliga-Vertrag. Kann ich mir nicht vorstellen. Da habe ich so gedacht, dann ist er vielleicht ablösefrei. Aber okay, vielleicht kann man es auch so lösen. Mal gucken.
Ja, das ist ja immer. Und wenn es dann eine Vorbereitung gibt und die dann sagen, und er sagt irgendwie, weiß ich, da habe ich mich irgendwie wohler gefühlt. Ja, das ist ja auch immer schwierig, wenn man da irgendwie so einen Verein reinkommt in die Mannschaft. Und das macht natürlich viel mehr Spaß, wenn man irgendwie sagt, ja, jetzt vermisse ich meine Bros aus Cottbus, die ich jeden Tag gesehen habe in der Kabine. Und da, keine Ahnung, haben wir zusammen gefrühstückt und diese und jene Mucke aufgelegt da in der Kabine. War ja auch so ein Thema, wo Pele Wollitz gesagt hat, früher gab's ja keine Musik, da wurde, mach den Scheiß aus, ne? Und wo er sagte, das war so eine Sache, wo er meinte, dass er sich auch weiterentwickelt hat. Ja. Da möchte ich nicht wissen, was unter Ede Geier wäre, wahrscheinlich da irgendwie der Ghetto Blaster wahrscheinlich aus dem Fenster geflogen, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, ich habe das mitbekommen jetzt auch. Vor dem Spiel war ich im Presseraum, und direkt hinter dem Presseraum liegt ja die Sporthalle, und da ist ja dieser Fitnessraum. Und da machen die sich, das ist natürlich ein Riesenvorteil für eine Heimmannschaft, die Gästemannschaft darf da nicht rein. Du als Heimmannschaft hast da noch richtig coole Möglichkeiten, dich warm zu machen. Und da waren die Jungs gerade, haben sich warm gemacht mit einer Black Music da drin und in einer Lautstärke wurde wirklich, und dann kamen die da raus, das war witzig, sie müssen dann am Presseraum vorbei, den Gang hoch in die Kabine, und dann kamen die da raus mit einem Ghetto-Blaster. Ja. Und der lief weiterhin, und mit dem gingen die, wie so eine Gang in Harlem, gingen die über die Brücke rüber in ihre Kabine. Da dachte ich, Jungs, wenn ihr das so seht, dann wird das heute was. Das Spiel war dann leider nicht ganz so locker, aber egal, ist gut ausgegangen.
Bisschen, die Leute wollen das ja auch mal ein bisschen hören. Ich bin ja auch in den Presseraum. Ich hole mir ja mal so einen Kaffee, oder wenn die Aufstellung schon da liegen. Und dann war Ruhe, und auf einmal wurde es immer lauter, Da sagte, was kommt denn hier für ein Zug an? Bin ich dann raus in meinem Käffchen, kam der Justin Butler an mit dieser Ghetto-Blaster auf der Sackkarre und zog die von drüben in die Turnhalle rein. Wo ich dachte, Alter, was ist denn hier los? Total cool. Und du bist wahrscheinlich dann etwas später dazu gestoßen.
Ich wollte gerade sagen, da hast du den Beginn gesehen und ich das Ende.
Ja. Alle haben sie angeguckt, lachten aber auch und haben es locker gesehen und haben auch gesagt, okay, wenn die Jungs damit locker bleiben im Kopf, also sollen sie machen, sollen sie noch lauter drehen, mir doch egal. Aber es war eine schöne Szene.
Die Jungs, wo du dich richtig freust, wenn du in so einem Regionalexpress nach Berlin sitzt,
ja. Dann
steigen genau die Typen zu.
Erinnert er mich gleich an Phil Hallbauer vor 2 Jahren. Hat da das Ding, das war ja an der Schulter schon festgewachsen bei ihm, dieses Ding, der Kettoblaster. Ne?
Ja.
Ja.
Ich glaube, die ist heute auch eine andere. Also, ja. Die Mannschaft hat jetzt einen anderen DJ. Und offensichtlich, die Musik ist erfolgreicher, die sie jetzt haben.
Ja.
Damals sind wir auch mit deutschem Schlager und Malle-Mucke aufgestiegen von der 4. in die 3. Liga. Ne?
Ja, aber dann lass uns doch mal ganz kurz sprechen zu Tolga Cigerci. Also diesen Moment haben wir ja vorhin schon besprochen, in der 89. Minute. Ich muss sagen, wir haben ja letzte Woche haben wir ja gerätselt. Wie wird Pele das ausgleichen, die Ausfälle von Tolschei und von Axel Borgmann? Ja, da hatte ich ja so vermutet, Tolga Cigerci könnte eine Option sein. Jetzt hat Pele in der Pressekonferenz danach gesagt, geht er gar nicht durch. Ich dachte, oh, das ist auch ein schönes Kompliment. Aber gut, er hat ja keine richtige, echte Vorbereitung mitgemacht. Er war ja da noch auf Vereinssuche und war dann ja auch noch verletzt, muss man auch sagen. Lange Zeit, viel länger wahrscheinlich, als er selber ursprünglich gedacht hat. Aber Muskelfaserriss, das dauert halt. Ja, und dann war der nicht in der Startelf. Dann habe ich immer so gedacht, oh, wann bringt er den? Und dann dachte ich aber auch wieder, ja, aber der Mann ist doch in der Defensive. Warum sollen wir den? Wir brauchen ein Tor. Vielleicht bringt er den heute gar nicht. Ja, dann bringt er den und dann macht der das Tor.
Ja, das ist ja wie Thomas sagt. Das ist ja was jeder Fußballreporter, Kommentator, jede Zeitung, jeder Fan, das kannst du ja nicht ausdenken. Du wünschst dir ja sowas. Das ist ja Hollywood oder Filmschule Babelsberg. Ist mir jetzt egal. Wenn der eine Bruder gesperrt ist, naja, dann kommt der andere Bruder hin. Was heute an Formulierung ich dort gelesen habe von diesen Bruder-Varianten, aber das ist Energie Cottbus diese Saison, das ist so diese Geschichte, die wir in dieser Saison schreiben, das kannst du dir alles nicht ausdenken. Diese Hinspiel Duisburg oder Essen, diese Story, so ein Drehbuch wird in Hollywood nicht geschrieben, aber Energie Cottbus schreibt es mit den Brüdern. Und dass dann gerade Tolga mit seinem ersten Tor uns die Erlösung bringt. Ich habe danach in der Reportage auch gesagt, ich sage, alleine für dieses Tor war die Unterschrift schon Gold wert im Winter, die er gesetzt hat. Nur alleine dieses Tor, was das schon bewirkt hat.
Definitiv.
Es gab ja Unmengen Diskussionen. Also vor der Verpflichtung, während der Verpflichtung, nach der Verpflichtung, dann in der Phase, wo er sich dann ja verletzt hat, also dann gab es ja, war ja dieses Hansa-Rostock-Spiel, wo er da so ein bisschen wegnickt und ja auch, sag ich mal, da ja auch irgendwie mal bei zwei Situationen auch nicht gut aussieht und dann war er verletzt und dann gab es ja Riesendiskussionen um Tolga, ne, also was für ein Quatsch, den verpflichtet zu haben und so weiter. Und da hatte ich dann immer gesagt, also das ist ein Typ, also wo man ja wusste, okay, der war ja vorher auf dem Trainingsplatz und dann, da haben alle schon geschwärmt, was der so drauf hat und wie der sich einbringt, also weit bevor der einen Vertrag hatte. Und das war ja irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, wo ist er nie, er ist wieder fit und wir brauchen Tolga noch. Und dann habe ich gesagt, Tolga brauchen wir erstmal auf dem Trainingsplatz. Das war so in unserer Phase, wo wir auch so, ich sag mal, das Spiel gegen Ulm, dieses 1-1, das war wahrscheinlich wirklich ein Spiel, wo du sagst, gegen Ulm hätten wir wahrscheinlich 2-1 gewonnen, wenn du den Tolga reingebracht hättest. Na, gut möglich, ja, weil es war gestern, das Spiel hat mich total an das Spiel gegen den SSV Ulm erinnert, ja. So in allen Varianten. Ja, und klar, so wie Ulf sagt, also allein der Moment gestern hat natürlich gesagt, zeigt natürlich alles richtig gemacht. Und auch die Momente in den Spielen davor, also wenn er reinkommt, die Ordnung, dass er Ideen hat, dass er eigentlich auch fast keinen Ball verliert. Und auch am Samstag gegen Wiesbaden war ja auch wieder so ein Traumpass spielt, so quer auf Sean Must war, glaube ich, der, glaube ich, dann das Laufduell hat verliert, da war dann der Gegenspieler dann doch irgendwie eine Gewichtsklasse stärker gewesen. Aber das war ja schon so eine Situation, wo ich sagte, und da war der, glaube ich, gerade reingekommen. Da sagst du, der kommt rein und mit seinem dritten Ballberührung spielt er dort einen Pass diagonal über den Hallenplatz. Ja. Und da hast du schon gewusst, Wahnsinn. Und auch das Tor, also wo du sagst, diese Finte, und dann sieht er eben das Loch, läuft rein und dann denkst du, der Ball ist nicht scharf, aber der ist platziert und das passt da alles. Und denkst du, ja, so eine Tore schießt auch niemand in der dritten Liga. Ja, so. Oder nicht viele.
Der Kopf war frei. King Manu spielt ihn kurz an. Die laufen eigentlich parallel. Und Holger schaut nach rechts zu King. Dadurch, der Wien Wiesbadener geht mit King mit, macht im Grunde genommen Holger die Tür auf. Dadurch, durch diese Finte, ich spiele King an. Dadurch hat er Platz, marschiert, sieht, dass die Wiesbadener nicht so richtig rausrücken, zieht ab und mein erster Gedanke, oh, nicht richtig getroffen. In der nächsten Zehntelsekunde schlägt das Ding aber hinten in der Ecke ein, wo ich sage, nicht, wie Thomas gerade sagt, wahrscheinlich gar nicht scharf, aber so dermaßen platziert. Und dann, ich habe es mir im Fernsehen auch erstmal angeschaut, der Torhüter hat wirklich keine Chance. Das ist ein Riesenkerl, der Striezel. Aber der kommt da nicht ran. Überhaupt keine Chance.
Er sieht ihn auch zu spät. Weil mehrere Spieler davor stehen.
Ja. Richtig. Aber so platziert und du musst ja sehen, die Zeit. Du musst ja sehen, was im Kopf so abgeht. Wie Bolli im Hinspiel gegen Duisburg in dieser letzten Minute. Da musst du ja dieses Rückgrat haben. Du musst ja diese Größe haben, diesen freien Kopf haben, um das überhaupt zu wagen, diesen Schuss anzusetzen und nicht, ach, nochmal quer und nochmal zurück. Nein, der ist dort, weiß ich, 20 Meter vor, sieht diese kleine Lücke und genau da haut er die Lücke rein. Also kannst du dir nicht ausdenken, sowas.
Und in dem Moment denkst du noch, bin ja mal gespannt, wie viel Nachspielzeit wird es denn geben? Wir brauchen noch ein Tor.
Ja.
Und dann schießen wir es und dann gibt es diese 7 Minuten Nachspielzeit und dann sagst du, jetzt will ich die aber gar nicht mehr.
Ja, ja.
Und dann denke ich so, das wäre mal so ein Tipp für die FIFA. Also, dass die mal sozusagen diesen Nachspielzeitmodus mal ändern. Weil wenn eine Mannschaft, wie in dem Fall Wien Wiesbaden, so dermaßen die Zeit verschleppt und dann in der 89. den Ausgleich frisst, Rückstandstreffer frisst, dann müsste der Schiedsrichter eigentlich sagen, nee, da gibt's jetzt nur 2 Minuten. Und die 5 Minuten, die ihr verschleppt habt, die kriegt er jetzt nicht noch geschenkt. Ja, weil das ist dann irgendwie doof. Und da habe ich so gedacht, das wäre ich vielleicht mal irgendwie eine E-Mail an die FIFA schreiben. Das wäre so meine Idee. Die haben ja auch immer andauernd lustige Ideen, was man so alles beim Fußball machen könnte für neue Regeln. Da könnten Sie das
gelesen? Einer hat an uns geschrieben, wenn du denkst, es geht nichts mehr, kommt von irgendwo ein Schigerci her. Das hat jemand haben wir das gekriegt.
Hunderte Variationen konntest du heute lesen, überall. Aber mich hat auch so, ich sag's ehrlich jetzt, ein bisschen geärgert. Ich freue mich, ich bin heute noch voller Endorphine. Also das kann mir keiner nehmen. Also, aber für mich geht völlig unter Moritz Hannemann mit dem Ausgleich 4 Minuten nach dem Führungstreffer. Und machen wir uns nichts vor. Gehen wir mit dem 0-1 in die Kabine, geht's noch mehr los im Kopf. Da wird noch mehr losgerattert und das Stadion wird vielleicht ein bisschen unruhiger. Das war so wichtig, 4 Minuten später, dass er das Ding da reingezimmert hat. Er hat ja schon in der ersten, zweiten Minute diesen Lattentreffer da.
Da hatte ich noch ein schwarzes Stück Plastik in der Hand. Da habe ich nur das Raunen gehört. Ja? Ja. Also den Lattenschuss habe ich gar nicht gesehen. Ja, der ist dann in der Wiederholung gesehen.
Der war so wichtig, dass wir überhaupt im Spiel drinnen bleiben von Moritz Hannemann, dieses Tor dort. Deswegen nicht nur immer Tolga, alles richtig mit Tolga, aber Moritz Hannemann darf nicht vergessen werden dabei.
Nein, wir sind ein Energie-Podcast, wir vergessen hier niemanden. Ich meine, wir können von mir aus gerne nochmal die 11 plus sozusagen unser Einwechsler durchgehen. Moritz Hannemann sowieso, also der hat eine Art, also zu spielen, gerade dieses vorne anlaufen und immer nerven und gegen den will man auch nicht spielen, ja. Und dann, wenn er den Ball kriegt, dann hat er natürlich einfach auch eine Abschlussstärke, die er jetzt gerade im richtigen Moment wiederfindet. Ja, also die er zwischendurch schon mal hatte, dann lief es mal, sag ich mal, gerade in Sachen Abschluss nicht so gut, aber momentan ist wieder, es ist auch extrem wichtig, wenn ein Erik Engelhardt abgemeldet ist, dürfen nicht vergessen, wie in Wiesbaden. Also es ist eine Top-Mannschaft. Also da spielen Leute, der Stürmer, der Kaya, ich weiß gar nicht, das ist ja ein Top-Mann. Ja? Da können wir auch nochmal drüber reden. Da gab es ja auch eine knifflige Szene, aber die genau zu uns passt. Da gibt es halt keinen Elfer, weil wäre ungerecht. im Saisonausgleich.
Genau.
Nein, aber Moritz Hannemann, top immer. Und wir erwähnen halt nicht immer alle Spieler. Und mir ist zum Beispiel aufgefallen, das möchte ich jetzt mal nachholen, gerade weil es eine Szene gab, die jetzt unglücklich aussah, wahrscheinlich eher unglücklich war als irgendwie ein Fehler, nämlich Marius Funk. Den haben wir nämlich in den letzten Wochen jetzt hier im Podcast gar nicht erwähnt.
Das stimmt.
Und da hat er fantastisch gehalten in den letzten Spielen. Ja, hat uns mehrfach Punkte gerettet in den Spielen. Und am Samstag lässt er mal einen Ball prallen, wo glaube ich, so, aber der Ball, glaube ich, noch etwas abgefälscht ist,
ein
bisschen die Richtung verändert. Aber davor und danach hat er auch wieder fantastisch gehalten und war da.
Ich hab doch letzte Woche, muss ich sagen, ich hatte es mir auf dem Zettel geschrieben, ich hatte es mir extra mal notiert, mit bei mir in Anführungsstrichen die stillen Stars in der Mannschaft. Wie Thomas sagt, wir reden immer über Tolli, über Borge und was weiß ich alles. Für mich in der Saison wirklich, das sind zwei Namen, vielleicht sogar drei, das ist für mich Marius Funk und es ist Award wie Grant in der Abwehr. Wir reden alle mal über King und sonst wie, aber Marius Funk und Award wie Grant, was die für eine solide Arbeit dort hinten leisten, so völlig unaufgeregt, unspektakulär, nicht mit Fouls, aber ein grundsolides Arbeiten, Abwehr, also bei Award wie Grant, ich habe da überhaupt keine Angst, wenn der mit einem Zweikampf geht oder wenn er ist letzter Mann und drei Gegenspieler, der löst das trotzdem in einer Ruhe und in einer Fairness. Er holt sich den Ball, ich habe keine Ahnung wie, er schafft es ohne Foul. Und Marius Funk, wie oft hat der uns im Spiel gehalten und komplette Spiele eigentlich alleine entschieden. Das hatte ich bei mir so auf dem Zettel, die stillen Stars, die beiden. Und ich, bei mir gehört als Star auch dazu, spielt nicht, aber es draußen ist Maniel. Denn was der uns wirklich an Leuten zusammengeholt hat, wie Thomas von sagte, Oberliga, Regionalliga, Waldorf, Astoria, Stuttgarter Kickers und so weiter. Wir wissen alles. Und wie er, Maniel, das, was der für ein Auge hat oder ob Kontakte oder wie er das wahrnimmt, alleine vom Spielerischen, plus natürlich der Charakter, der zu unserer Mannschaft passen muss. Und er hat so ein goldenes Händchen. Also das sind für mich so die drei stillen Stars. Ich sag's mal so.
Ja, man muss auch wirklich sagen, der geht auch immer nach dem Spiel mit seinem Laptop durch die Mixzone. Und keiner will was von dem. Ja. Ja, es ist so wie, da geht jetzt jemand durch, kennt keiner. Ne? Also wenn man sich das vorstellt, dass das neben Pele das Mastermind hinter dieser Mannschaft ist. Ne? Das, also ohne die Arbeit, Pele ist ja beides. Und ich habe ja mit jemandem gearbeitet, der auch beides war. Und beides geht nicht. Wenn du nicht Leute im Hintergrund hast, die dir das ermöglichen. Du kannst nicht auf dem Trainingsplatz stehen und gleichzeitig Mannschaften beobachten. Du kannst nicht auf dem Trainingsplatz stehen und gleichzeitig mit Spielern verhandeln. Das funktioniert alles nicht. Und in so einer Situation, in der wir sind, da richtet doch Peter, und das ist ganz normal, seinen Fokus total auf seine Mannschaft, die er jetzt gerade hat. Die hat es ja auch verdient, seine volle Aufmerksamkeit. Und deshalb, wenn du Sportdirektor bist und Trainer, so wie Peter das macht, dieses Felix-Magath-Modell, dann brauchst du Leute, die verstehen, wie du tickst, und genauso handeln wie du. Und das funktioniert offensichtlich perfekt. Und das ist immer so, na, das ist ja klar, der kriegt überhaupt keinen Applaus. Seinen Namen, den ruft im Stadion keiner. Aber ohne den wäre das nicht möglich. Das muss man wirklich so sagen. Ne? Also das ist eine Symbiose jetzt. Können wir sehr froh sein, dass wir so jemanden haben, der ja, so ein Auge hat und offensichtlich auch so ein Gefühl, weil ihr habt es ja gerade richtig gesagt, es geht ja nicht bloß darum, gute Spieler zu holen. Die müssen ja hier auch reinpassen. Die müssen auch zu Pele passen. Das muss ja auch harmonieren. Dieser sehr emotionale Coach tut es. Also die Spieler lassen sich offensichtlich alle davon mitreißen und mit anpacken. Und das ist ein Riesenverdienst. Da hast du absolut recht, Wolf.
Also vor allem auch die Spieler zu finden, die er geholt hat. Das ist ja für mich sowas, wo ich sage, so ein Award wie Grant ist, würde ich jetzt mal mit Fug und Recht behaupten, einer der besten Abwehrspieler in der ganzen Liga. Der hat vorher keine dritte Liga gespielt und ich glaube nicht, dass den viele oder überhaupt ein anderer Drittligist überhaupt auf dem Schirm hatte. Dass wir da irgendwie zu den Stuttgarter Kickers fahren und sagen, komm mal nach Cottbus und da schreib mal, kannst du dritte Liga spielen? Vielleicht, wenn du dich durchsetzt. Oder die haben gesagt, wir kennen dich, du wirst hundertprozentig Stammspieler, weil du bist besser als alles, was wir aktuell da haben. Das ist ja eine Qualität. Andere Vereine, du siehst es ja in der Presse, wie andere Vereine vorgehen. Ich nenne mal jetzt einfach, kann man ja sagen, einfach Rot-Weiß-Essen. Die wollen im Winter, wollen sie Shigerchi und jetzt wollen sie den von Ingolstadt da, den Top-Torjäger. Ne? Und die gucken ja offenbar nicht irgendwie in der Oberliga oder in der Regionalliga nach einem Spieler. Die gucken halt wie beim Fußballmanager-Spiel, oh, guck mal, da ist einer, der trifft, den hätten wir gern. Ja, und dann fragen wir den auch mal irgendwie 4 Spieltage vor Saisonende, machen wir mal alle verrückt. Ne? Das ist ja sozusagen ein anderes Vorgehen, wie man es auch machen könnte. Da gefällt mir unser Vorgehen besser.
Ja, oder 1860 kauft sich Namen mit einem Volland und Niederlechner, ja. wo die ganze Liga, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, wir gucken in der Oberliga unten irgendwo und da, ich weiß nicht, wie Manuel das macht, der muss ja 100.000 Kilometer schrubben, aber er hat dieses Auge dafür irgendwo, wenn du, ich meine, so ein Straßenkicker wie Tolly, selbst als kleines Kind, man hat da so einen Blick, nach 10 Sekunden siehst du, der ist ballverliebt, der gibt diesen Ball nicht her. Das ist ein Straßenkicker, weil es ihm einfach Spaß macht. Das hat ja Tolly heute im Interview auch gesagt, hier kann ich machen, was ich will. Die wissen, ich bin Straßenkicker und ich kann spielen, wie ich will. War auch in dem Interview. Nein, aber diese Arbeit von Manuel kann man gar nicht hoch genug bewerten und wirklich Anerkennung, Respekt hier von uns, vom Dreieck, wahrscheinlich von allen dreien, was er da geleistet hat und Ronny, wie du es auch sagst, einer so der Stillen im Hintergrund. Ich habe es jetzt mal geschafft, weil wir sitzen ja oben auf der Pressetribüne mit FM und Manuel war kurz vor Schluss, ist er schon hinten vorbei. Ich sah ihn so im Augenwinkel, habe ich mich mal umgedreht, Arm raus, dass er gar nicht vorbei kann und wirklich mal so ein Shake Hands und auch mal so ein Hey, danke. Kam ein kleines Lächeln, aber das ist auch mal, wo er auch merkt, Mensch, ich werde wahrgenommen, also hier gibt's mal Anerkennung. Aber vielleicht will er das auch gar nicht, ist ja okay, aber nein, mir ging es mal darum, wirklich so auch die anderen mal auch in den Fokus zu bringen.
Vielleicht können wir mal einen Podcast einladen oder so.
Ach, gerne.
Das würde mich auch mal total interessieren, weil ich habe den einmal bei einer Sponsorenveranstaltung gesehen. Das war noch in der vorigen Saison. Da saß noch ein fauler Apfel mit auf der Couch und Pele saß mit auf der Couch und da gab es so 2, 3 Fragen innerhalb sozusagen dieses Sponsoren-Meetings da mit so einem Interview. Und da hat man schon gemerkt, oh, das so richtig passte da nicht rein. Aber ich denke mal, wenn wir so in einer kleinen Runde zu dritt reden, vielleicht wäre das mal eine coole Idee, vielleicht kriegen wir das mal hin.
Aber dann verrät er ja das Geheimnis. Das ist auch nicht gut. Wir dürfen da nicht über Scouting reden.
Ja, dann machen wir es anders. Dann treffen wir uns trotzdem, aber werden das nicht veröffentlichen.
Okay,
das ist ja gemein.
Dann gibt es nur von uns, zugucken. Dann sagen wir dann, wir haben uns getroffen und dann gibt es so.
Das Dreieck verrät aber nichts, ja.
Ja.
Habt ihr bei dem Torwart vorgesehen? Ich hatte es vor letzte Woche oder vor 2 Wochen schon erwähnt. Torger schießt das Tor und der rennt ja einmal übers Feld. Einmal bis sonst wohin. Wer war der Erste, der ihn begraben hat? Kampulka. Wieder.
Ich habe ein Video gesehen, Matze Batters. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt schon die Spieltagszusammenfassung von Matze Batters gesehen
habt. Teil 1 habe ich gesehen, ja.
Teil 1,
genau,
ja.
Bei Teil 1 ist ja genau diese Szene drin, glaube ich, ist es in Teil 1, wie die sich warm machen und die Nordwand singt. Ich erinnere mich zurück an alte Tage, zum ersten Ball gegen ein Stadion. Tim Kampulka beim Warmmachen singt dieses Lied mit. Komplett.
Ja, volle Kanne.
Da glaube ich, da gibt es im Stadion Fans, die können den Text bis heute noch nicht. Ja. Tim Kampulka kann das. Und das ist wirklich, es ist ja sowieso ein Song, den ich am Anfang mal dachte, oh, ist der lahm und so weiter. Aber wenn den alle mitsingen und wenn man wirklich mal auf den Text hört, das ist einfach auch so ein perfekter Song. Da auch nochmal danke an die Fanszene, wer auch immer sich da wahrscheinlich bei irgendeiner langen Busfahrt nach einer hohen Auswärtsniederlage wahrscheinlich irgendwann mal hingesetzt hat, auf dem Rückweg aus Auerbach vermutlich oder so, war das wahrscheinlich schon ein paar Jahre her und sich hat diesen Text einfallen lassen. Perfekt.
Ist ein schönes Ding, wirklich. Ist ein geiles Ding.
Haben wir offenbar selbst gedichtet und nicht irgendwo geklaut.
Und da ist ja das Thema, was Ronny vorhin sagte, oder wir allgemein, wir drei, wir sind ja nur die Generation der Senioren, dass wir es den Nachwuchs oder wir geben ja den Staffelstab weiter sozusagen an diesem Erlebnis. Wir haben das alles schon mal gehabt und dass die Generation das jetzt so bekommt, diese mal so ein Aufstieg in die zweite Liga. Und das ist ja mit diesem Lied im Grunde genommen ja auch, mein Vater legt es mir in die Wiege, dass die Generation jetzt danach das auch mal hoffentlich am Sonnabend erleben darf.
Ja, das wäre, also ne, wie gesagt, ich füge meiner Erinnerung auch gern neue, schöne Erinnerungen hinzu. Also so ist es nicht, ne? Also es ist ja, wenn im Hintergrund deines Videos bin ich auch zu sehen. Und wie ich da juble auf der Tribüne, muss man sich mal vorstellen, wir stehen auf der Pressetribüne, die anderen neben uns, also direkt neben mir sitzen immer die Gastjournalisten. Die müssen auch denken, was denn das für einer? Ja, also der hat ja mit Journalismus nichts zu tun. Sorry, in dem Moment bin ich nicht mehr neutral und bin ich sowieso nicht, wenn ich im Stadion bin. Das ist halt, es ist halt schon, es fasst dich an. Ne? Und manchmal verflucht man sich dafür. Ulf, ich habe dir, glaube ich, gesagt, hier mein Ring, ne, Herr der Ringe, 110er Puls, genau da, wo das, ne, das war die Spitze am Samstag. Haben wir es hinterher angeguckt, im Sitzen, 110er Puls. Also da merkt man ja, man ist immer noch total drin und angefasst. Und natürlich, ich weiß schon jetzt nicht, wie ich das Samstag durchstehen soll. Ich glaube, euch geht's nicht anders. Also ich fahre ja nun hin und werde im Stadion sitzen, weil ich immer auch sage, im Stadion ertrage ich es besser als vom Fernseher. Vom Fernseher, da regt mich schon der Kommentator auf, wenn der noch Gronsch gesagt hat. Da regt er mich schon auf, weil ich ihm unterstelle, er ist parteiisch. das ist im Stadion natürlich dann etwas anders. Da kann ich ein bisschen besser damit umgehen, aber nicht wirklich viel besser. Also Puls ist auch hoch und dann passiert so ein Tor und dann springst du auf und dann ist das... Und dann hinterher denkst du, du wolltest dich doch nicht mehr so aufregen. Du wolltest doch nicht mehr so. Ne, also als ich damals aus dem Profifußball raus war und nur noch Zuschauer war, da war ich ja froh, ne, weil es ja nichts mehr mit mir zu tun hatte in dem Sinne. Ne, also wenn Energie verloren hatte, dann war das ja nicht existenziell für mich. Ich meine, klar, habe mich geärgert. Habe mich auch damals irrsinnig geärgert und dann auch ein bisschen Abstand genommen, als sie in der vierten Liga abgestiegen sind. Aber nicht, weil ich den Club nicht mehr mochte, sondern weil mir das so wehgetan hat. Weil ich das kaum ertragen habe. Und deswegen hat das eine ganze Weile gedauert, bis dann wieder so, bis ich dann wieder hingefunden habe, so, also so richtig emotional. Hingeguckt habe ich natürlich immer, aber so richtig emotional. Und jetzt bist du so drin und denkst, Alter, bist du eigentlich blöde? Dass du das immer noch nicht gut verarbeiten kannst. Ich habe noch keine Stressbewältigung gefunden in all den Jahren nicht.
Aber das ist ja,
das wird sich auch nie ändern.
Ja, viele angeschrieben, die nicht so fußballbewandert sind, mich aber irgendwo kennen und haben das Video gesehen. Die sagen, du kannst doch nicht da so, ich sag doch, kann ich. Wäre das am 8. Spieltag normales 2:0 in der 12. Minute, sagt er, würde ich torjubeln, wäre alles okay und dann würde ich das eintippen und schreiben. Ich sag, ihr müsst dieses ganze Konstellation in dieser 89. Minute müsst ihr sehen, was da alles aufeinander zusammenkommt mit der Liga, mit der Tabelle, mit unserem Traum, den die ganze Region, der Verein, die ganze Stadt, alle leben diesen Traum und es wird wackelig und dann machst du diesen Führungstreffer und sitzt 2 Punkte mit einem besseren Torverhältnis vor Duisburg und vor Essen. Ich sag, dieses ganze Zusammenspiel, das bringt ja diese Explosion raus, diese Emotionen. Und das ist, Ronny, wie du sagst, ich habe auch noch kein Mittel gefunden, wie man das beherrschen kann. Ich will es auch gar nicht. Nein, es ist ja das Schöne.
Also du warst doch nicht der Einzige. Also ich habe auch noch Leute getroffen, die gesagt haben, ja, beim 2-1 musste ich mir schon eine Träne verdrücken. Und das war auch ein Kollege, der unser Alter hat und der schon in DDR-Zeiten alles Mögliche auswärts gefahren ist und jetzt, sag ich mal, gemütlich da auf dem Sitzplatz hängt, ja, und die Fußballspiele anguckt. Und eigentlich, wenn man mit dem redet, völlig unemotional ist, weil der auch immer sagt, ja, ich habe schon alles gesehen und das ist jetzt alles, naja, und das ist doch schön und dann bleiben wir halt in der dritten Liga und macht auch nichts. Oder selbst in der vierten Liga war der so, wo der sagt, ja, das ist doch ganz, ganz cool, hast du immer mal einen vollen Gästeblock und Fußball fetzt und die Mannschaft ist okay und ein paar Leute kommen ja auch und dann reicht ihm das. Und dann ist aber trotzdem der Moment, wie jetzt am Samstag, wo du sagst, okay, das übermannt ihn dann auch. Ja. Also bei mir war es eher ein wildes Rumschreien. Also das war einfach nur so lange schreien, wie es irgendwie geht. Ja. Und also ich glaube, der Torjubel, das ist ja auch immer so ein Ding, wenn man so Torjubels hört, wenn die dann auch besonders lang sind und einfach nicht abebben. Ja, das ist ja wirklich sowas, wo das, also es war ja gegen Essen schon bei dem 4-3 so und diesmal wieder. Das ist ja wirklich, das sind ja die Sachen, wo du dann irgendwann einfach denkst, du bist ja völlig irre. Also selber, man möchte, wie Ulf, man möchte eigentlich nicht gefilmt werden und sich selbst sehen, wie man sich dort benimmt. Ja, so in Anführungszeichen. Ja. Für die nächsten Bewerbungsgespräche so als Field Reporter irgendwo. Ne? Aber ja, einfach schön. Und ich meine, das sind die Emotionen, die macht auch nur der Fußball. Genau. Kann mich an keine anderen Situation, keine Ahnung, vielleicht hat mal einer irgendwie ein Lotto gewinnen, dann geht es ihm vielleicht ähnlich oder sowas, ja. Aber so hatte ich noch keinen, kann ich dementsprechend kann ich nicht vergleichen. Aber so auf Wahnsinn, also so emotional ist selten.
Das ist ja das Schöne. Das ist selbst heute, ich gestehe es, heute das tolle Interview bei Magenta, wo mir das auch schon wieder die Emotionen richtig hochholt. Ich gebe es zu, ja, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, selbst zum Interview zwei Tage danach. Aber wie Tolly dort redet, wie ihr diese, wo du denkst, das könnte ein abgehobener Superstar sein. Nee, der ist sowas von bodenständig, teilweise, es wirkt richtig schüchtern. Und wie ehrfürchtig über Pele Wollitz redet, über seine Teamkollegen in der Kabine, über seinen Bruder sowieso, dieses Verhältnis von den beiden, und wie der das auch Energie Cottbus lebt, wirklich lebt, das da wurde schon wieder feucht um den Augen. Ich war beim Autofahren, dachte ich, na, jetzt muss ich vielleicht noch anhalten hier. Aber wirklich als Empfehlung, Leute, hört euch dieses Interview und diese Bodenhaftung von unserem Superstar, der heute, Thomas hat es ja schon angedeutet, zum Spieler der Saison gewählt wurde, oder im Voting bei Liga 3 Online ist Tolly Platz 1 und Gindorf, glaube ich, auf 2, ne? Und dann er das auch dann übermittelt bekommt in der Live-Sendung, gerade das fahren wir gerade durch, das Voting, und er dann auch schon ganz bescheiden und schüchtern, naja, wie hat er so gesagt? Naja, ist meine höchste Auszeichnung bis jetzt, die ich im Fußball erhalten habe. Das fand er natürlich auch.
Und hoffentlich noch eine mit dazu, hat ja. Er auch gesagt. Hat er auch gesagt. Das ist ja wirklich, ich meine, diese Auszeichnung, das darf man ja nicht unter den Teppich kehren, weil es ist ja tatsächlich die offizielle Auszeichnung vom Deutschen Fußballbund für die dritte Liga, ne? Also da gibt's ja ähnlich wie beim Ballon d'Or oder so, also die Abstimmung, dass jeder Mannschaftskapitän und jeder Trainer dort einen Spieler wählt. Und dann wurden die zwei oder drei Besten, beim besten Spieler waren es tatsächlich zwei, nämlich Tolgay und der Gindorf von Aachen. Die sind dann praktisch nochmal in so ein Online-Voting reingekommen bei Instagram vom DFB. Und da haben nochmal 30.000 Leute mitgemacht. Und da war dann 52-48% ja. Hat Tolga gewonnen. Dann die Aachener haben sich dann so ein bisschen aufgeregt. Ja, so eine Social-Media-Abstimmung. Ne? Also wäre vielleicht andersrum auch so geworden. Aber es gab auch ganz viele, die das so ein bisschen eingeordnet haben. Klar, irgendwie der Gindorf ist in Scorern und Tore und Vorlagen vorn. Aber ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du jetzt irgendwie um Aufstieg spielst und mental immer gefordert wirst oder ob du jetzt mal so eine Lust- und Laune-Spiele auch mal zwischendurch machst, wo du sagst, ja, geht jetzt nicht um viel. Dass das ein Top-Spieler ist, keine Frage. Aber wie gesagt, Glückwunsch nochmal, Tolga. Ich glaube, es ist auch so ein Titel, den gibt's auch, sag ich mal, für eine Mannschaft wie Energie Cottbus wahrscheinlich nicht allzu oft. Ne? Also auch für den Verein Novum sicherlich. So einen Titel zu holen. Letztes Jahr war der Kapitän von Bielefeld, Corbus, glaube ich, heißt er. Der hat den letztes Jahr gewonnen und Tolga Shigerci hat den dieses Jahr beerbt. Ja, und da wurde auch der beste Trainer, war der Osnabrücker Trainer, und gibt's, glaube ich, auch nicht viel Diskussion. Und dann gab's noch einen besten Jungprofi, das war einer von Stuttgart 2, dessen Name mir entfallen ist.
Aber selbst von dem Magenta Podcast haben ja zwei gebeichtet, dass auch Tolga gewählt haben. Die ja mit wirklich die komplette Liga verfolgen, Live-Spiele kommentieren, die ja die ganze Liga im Blick haben. Und wenn selbst die als, sag's mal, Neutrale dann auch, die haben zwar zugegeben, die haben auch Tolga gewählt.
Ja, ich glaube, es ist ja auch ein Unterschied. Ich sag mal, wenn wir den Lars Gindorf nehmen, das ist ein Spieler, der ist aus der zweiten Liga in die dritte zurückgeliehen worden, um Spielpraxis zu haben. Und Tolga Shigerci ist einer, der vorher bis auf letzte Saison und mal ein Ausflug mit Viktoria Berlin ein Viertligaspieler war, den einfach niemand auf dem Schirm hatte und der dann einfach auch, sag ich mal, Ü30 ist und alle so sagen, oh, was wollen die denn mit dem? Kann der überhaupt in der Liga mithalten? Das waren ja, sag ich mal, so die Sachen vor zwei Jahren, als wir den verpflichtet haben. Ne? Und jetzt sagt man, okay, jetzt ist der zumindest schon in der Auswahl von allen Trainern und Kapitänen unter den besten zwei. Ja, und dann sage ich einfach, und da hat einfach Tolga was ganz anderes zu bieten, weil das eine ganz andere Story dahinter ist, als irgendwie einen absoluten super, super Vollprofi in der Blüte seiner Jahre, der als Stürmer natürlich, obwohl der ist auch Mittelfeldspieler, der Gindorf, da finde ich schon sozusagen, da gibt es so dieses kleine Sternchen, was dann eben Tolkai sozusagen mit seiner Karriere da noch dran hat.
Das Verrückte ist ja für mich, ne, Tolcay Shigerchi ist ja eigentlich für uns so ein großer, ne? Logisch, mhm. Hat jetzt das, genau. Dieses Label auch. Und wenn du ihn erlebst mit seinem Bruder zusammen, dann ist der plötzlich der Kleine. Und der ist auch dann so. Der freut sich total, dass sein großer Bruder neben dem steht und dass er jetzt mit dem spielen kann. Und der blickt so schräg nach oben zu Tolga auf. Logisch, der hat ja auch eine irrsinnige Karriere gehabt. Das kann ich immer noch gar nicht begreifen. Ich habe den jetzt auch wieder im Interview gehabt in der Mixzone nach dem Spiel. Und guck den so an und gucke immer noch in dasselbe Gesicht, in das ich 2012 geblickt habe. Als er bei uns ganz junger Spieler im VfL Wolfsburg, und da war noch nicht mal Stammspieler, da war der ganz junger Spieler im VfL Wolfsburg, war ganz schmal im Gesicht, überhaupt ganz schmal. Heute ist das so ein Baum mit so einer Erfahrung und der steht vor mir und sagt, ich nehme den Rucksack der ganzen Mannschaft in Regensburg. Ja. Da denke ich so, Wahnsinn, in 13 Jahren, was da so alles passieren kann, wie sich Spieler so entwickeln, das hätte ich dem damals, der war so still in der Mannschaft, da war ein ganz junger, ne? Das ist so, ich weiß nicht, so wie so ein Nachwuchsspieler, der so, Hauptsache, ich bin jetzt erstmal dabei. Ne? Der hat auch jetzt wieder zu mir gesagt in der Mixzone, ja, Magath stand nicht so auf mich. Ich dachte, ja, leider, das stimmt. Der konnte mit dir nicht so viel anfangen. Ne? Aber trotzdem, ist ja egal. Ne? Das kann immer mal passieren. Dann hat der so eine Karriere gemacht und jetzt stehen die da beide zusammen. Und ich glaube, dass auch das wird Tolcay auch nochmal beflügelt haben. Auch so für diese Rückrunde, dass sein Bruder plötzlich da ist. Ne? Das hat den auch nochmal so, ja, der will natürlich jetzt auch seinem Bruder zeigen. Guck mal, ich kann auch Fußball spielen und bin auch ein Großer. Und jetzt hat er dieses Label bekommen. Und Pulic, der ist jetzt nicht so, die haben dir gesagt, das soll der sein. Hey, Junge, das ist er. Guck mal, jetzt hast du sogar ein Siegel. Mhm. Der beste Spieler der dritten Liga.
Ja, und da gibt's einen Pokal oder zumindest eine Trophäe, sag ich mal.
Ja.
Blöderweise vor dem Spiel in Regensburg, das finde ich jetzt schon wieder so ein bisschen doof.
Das verstehe ich eigentlich sowieso nicht. Wieso gibt's denn die Wahl? Achso, weil sie den Pokal überreichen wollen. Ja, das kann sein. Aber normalerweise musst du doch bei so einem Saisonfinale, was wir jetzt haben, musst du eigentlich das letzte Spiel noch mitnehmen. In die Wertung.
Ja. Oder? Ja, weiß ich nicht. Dann geht vielleicht das Voting unter oder man macht es dann irgendwie nächstes Jahr zum ersten Spiel. Aber dann gibt es wahrscheinlich auch den Spieler, nehmen wir mal jetzt den Gittorf, der ist dann wahrscheinlich offensichtlich vielleicht nicht mehr in Aachen dabei. Ne? Das sind vielleicht so eine Geschichten, wo die dann sagen, machen wir es jetzt da irgendwie vor dem Nahrungsspiel, geht es dann wahrscheinlich auch wieder nicht. Ja, keine Ahnung, wir hoffen mal, dass das nicht irgendwie ablenkt. Unser Energiefußballer des Jahres haben wir auch jahrelang, haben auch sozusagen ihre Glückwünsche und ihre Bilderrahmen vorm Spiel bekommen. Ne?
Ja. Also um Tolcay Shigerchi und um Axel Borgmann mache ich mir in dem Regensburg-Spiel auch sowieso, muss ich ehrlich sagen, überhaupt keine Sorgen. Weil die beiden sind, nicht nur weil die jetzt ausgeruht und frisch sind, sondern weil das ja zwei unserer Mentalitätsmonster sind. Und weil die sowieso, also die haben ja auch in den Spielen davor, haben die ja eine solche Lust aufgestrahlt auf diesen Aufstieg. Also da bin ich mir 100% sicher, die beiden, auch die anderen, ne? Aber die beiden werden keinen Rucksack haben. Das ist halt nur die Frage, wie viel wird Regensburg wieder zulassen? Ne? Das ist so eine Geschichte. Auch das hat man jetzt gesehen. Ne? Klar, es ist ärgerlich und es wäre für uns vielleicht auch blöder ausgegangen, wenn Tolga da nicht abzieht und nicht trifft. Wien Wiesbaden hat alles reingehauen. Ne? Die haben wirklich und die haben auch auf Zeit gespielt, wo du denkst, Alter, warum spielst denn du jetzt auf Zeit? Für dich geht's doch um nichts. Aber das ist halt Profifußball. Und da muss man damit rechnen, auch Jan Regensburg, die schenken uns nichts. Das kannst vergessen. Also wenn du irgendwie denkst, die ziehen zurück und lassen dich da durchmarschieren, vergiss es.
Nee, gehe ich überhaupt nicht davon aus. Ich würde
von TG von letzte Woche nochmal bringen. Den Dreieckskollegen, wie sagte Thomas letzte Woche, wunderschön, vielleicht hat uns Dr. Kamper in Duisburg einen Gefallen getan, dass er beiden gelb gezeigt hat und beide gesperrt sind. Und beide, was hat TG letzte Woche gesagt, dass beide frisch für das Spiel in Regensburg bereitstehen. Und vielleicht wird das wirklich genauso eintreten, dass die jetzt diese Regeneration hatten. Beide nochmal, beide fokussiert, dadurch, dass sie auf den Rang gesessen haben. Wir werden, also auf die beiden können wir uns definitiv verlassen. Das, wie Thomas ja schon sagte, das ist vielleicht, klang erstmal blöd letzte Woche, aber es wird wirklich so sein, die sind frisch, ausgeruht und ballern da los. Und weil du gerade Wien Wiesbaden sagtest, will ich eigentlich auch noch erwähnen, Ich hatte so ein bisschen Bammel die letzten Wochen jetzt, die ganzen Ansetzungen, Spiele und so weiter, dass das oben so ein bisschen entschieden wird durch die, ich sag's mal in Anführungsstrichen, durch die Kellerkinder, dass da was beeinflusst wird. Aber da muss ich echt den Hut ziehen vor Wismut Aue, vor Ulm, Hoffenheim, Stuttgart, wie sie alle heißen und die alle im Keller sind. Alle spielen vernünftigen Fußball runter und da wird nichts geschönigt, wird nichts hergeschenkt. Gegenteil, Stuttgart sieht man ja, was sie mit Essen gemacht haben. Die haben die aufgefressen. Und auch Wiesbaden. Ich habe das im Spiel auch kommentiert. Ich sage, die schenken uns gar nichts. Wiesbaden ist auch raus und sagt sich, naja, wenn ihr aufsteigen wollt, dann müsst ihr uns schlagen. Ganz einfach. Und das finde ich echt, ja, die letzten Minuten nehmen wir mal weg. Da haben sie auf Zeit gespielt. Alles okay. Aber ansonsten, ich sag mal, das ist alles sehr seriös runtergespielt von der kompletten Liga. Das muss man echt anerkennen, dass da keiner irgendwas herschenkt oder irgendeiner Mannschaft da drei Tore schenkt. Und Aue, danke nochmal an den Schacht. Das muss man ja auch nochmal sagen. Ihr habt euch da echt instant verabschiedet vor dem Heimpublikum. Auch Respekt vor dem Heimpublikum, dass die dann wirklich nochmal gefeiert wurden. Und echt klasse, klasse Leistung. Und ich glaube, wir können uns fast bei, wie heißt er, Louis Lord fast alleine nochmal bedanken. Also was der da weggefangen hat, Wahnsinn. Aber wie gesagt, ich fand es sehr fair, sehr seriös von der ganzen Liga bis zum heutigen Spieltag.
Ja, hoffen wir, dass es am letzten auch so ist. Da wird ja auch schon wieder gemunkelt und so weiter und so weiter. Das ist ja da auch irgendwie so eine Geschichte im Schwange, dass Viktoria Köln nochmal Nachschlag bekommt für Lobinger, wenn die aufsteigen sollten in Duisburg und die spielen gegeneinander und so und so. Ja, hat Geschmäckle, natürlich, klar. Aber auf der anderen Seite, sagst du es der Mannschaft dann vorne, ihr müsst ja heute verlieren, damit wir 75.000 bekommen? Oder kriegt dann einen Anteil davon oder so?
Für euren ehemaligen Mannschaftskollegen, der übrigens weggegangen ist von euch. Na, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also kann ich mir nicht vorstellen bei der Mannschaft.
Ja,
also Magenta-Kollege Thomas Wagner hat das mit einem Satz weggebügelt. Der hat gesagt, völliger Quatsch, das schreibt ein Reporter, darüber brauchen wir nicht reden. Die Spieler von Viktoria Köln, die wollen gewinnen. Der Verein, klar, der freut sich über das Geld, aber der hat das gleich weggewiegelt.
Ja, auch wenn es ja recht hat. Ich meine, Thomas ist ja auch schon so lange im Geschäft. Das
wird dann auch schon der Essener Coach kann mit dem Regensburger Coach irgendwas, war ja auch schon wieder was an den Haaren herbeigezogen.
Die mögen den nicht. Also ich habe ich habe mir extra nochmal durchgelesen.
Ach so.
Die Essener Fans, die mögen diesen Trainer, der jetzt in Regensburg ist, die mögen den nicht. Aha. Weil der früher, ich glaube, war bei Preußen Münster. Und da gibt's so ewige Geschichten hin und her. Ich kann es euch nicht wiedergeben, ich habe es bloß kurz überflogen, aber ich dachte ursprünglich, dass die so eine besondere Beziehung haben, aber die haben eine besondere Hassbeziehung. Also da ist nicht irgendwie was Verbindendes, sondern ganz im Gegenteil, die hoffen jetzt, dass er ihnen vielleicht zum ersten Mal irgendwie was Gutes tut oder so. Also,
ja, aber das sind so die ganzen Geschichten, was wir vorhin sagten oder wo ich dann sagte, Fokus auf uns und genau das sind diese Dinger, die
ich
auch gar nicht ein, ich lese da nichts weiter, das ist alles weg.
Ja.
Sag mal, von Energieseiten gibt es da so ein paar, die suchen natürlich jetzt so ein bisschen die, wie soll man sagen, so ein bisschen die Konstanz in Geschichten, Aufstiege und so weiter. Und das fand ich auch total interessant. Da hat einer rausgesucht, der hat dann einfach mal geguckt und hat gesagt, so alle 20, also 1966 gegründet, dann hat er alle 20 Jahre, also 86, 2006 und jetzt 2026, also 86 und 6 sind wir aufgestiegen und jetzt 2026 können wir wiederum aufsteigen. Und da hat er gesagt, naja, also wenn wir schon zweimal alle 20 Jahre da irgendwie aufgestiegen sind, dann muss das doch jetzt auch wieder klappen. Naja, das ist so eine Geschichte. Und dann 3-Jahres-Rhythmus, der war sowieso schon weg. Irgendwann mal haben wir den selbst gekillt. Aber das fand ich so auch sehr interessant. Und da gibt's ja auch so ein paar Sachen, die jetzt genau in so einer Kaffeesatzleserei auch für uns irgendwie sprechen. Da finden wir bestimmt die Woche noch ein paar Sachen. Warum das ausgerechnet? Ich kann mich gerade erinnern, ein Kumpel hat auch noch gesagt, die sind zur Relegation nach Haching gefahren. Und da gab es große Diskussionen im Auto, ob sie jetzt über Nürnberg oder über Regensburg fahren. Und sind über Nürnberg gefahren, sind 5 Meter übers Kreuz gefahren und standen eine Stunde im Stau. Und da gab es die Diskussion, die machen sich jetzt T-Shirts, darauf steht, keine Ahnung, irgendwie, wir müssen über Regensburg fahren oder so. wären wir doch bloß über Regensburg gefahren. Genau. Auch so ein Ding.
Ja. Er hat das auch im Chat geschrieben, habt ihr es gesehen? Der hat im Chat geschrieben, denk mal, vor 2 Jahren im Jahn-Stadion und jetzt Jahn Regensburg.
Vielleicht? Ach Mensch, na eben, auch, das Jahnstadion, ne? In Berlin.
Ja, naja, da wird noch einiges kommen, die
Hauptsache, Tage. In Regensburg wird die auch abgerissen danach. Ich hatte vorhin was gelesen, wo wir nochmal zurück zur 89. Minute, das fand ich auch sehr interessant, da hat einer so irgendwie seinen Glasfliesentisch zu Hause zerstört.
Oh Gott.
Oder Glastisch, genau, wollte ich nämlich sagen, ja. Empfehlung ist Couchtisch, älter 18 Jahre Fliesentisch, der hält das aus.
Oh je. Oh, den kriegst du auch nie wieder, Junge. Mensch, was machst du denn? Aber das war's wert. Das war's wert.
Ja.
Also, diese Minute, die 89., die wird auch in die Geschichtsbücher von Energie eingehen. Also, das werden wir uns sicherlich noch sowieso in jedem Saisonrückblick angucken. Und die Geschichte wird auch noch oft erzählt, weil das ist einfach eine ganz besondere.
Aufstieg immer am vierten Neumond der Dekade, wenn Merkur im Assistenten des Wassermanns steht.
Okay. Prost.
Was mich sehr gefreut hat, den Gedanken will ich unbedingt noch loswerden. Was mich wirklich sehr angefasst und gefreut hat, war die Schweigeminute, der Moment vorm Spiel für Dieter Krein. Also da muss man wirklich sagen, dass das Stadion so lange so still war vor so einem Spiel mit so vielen Leuten, wo du ja immer mal einen Trottel irgendwo auf dem Ring hast, der meint, jetzt müsste er mal pfeifen oder irgendwas brüllen. Das war nicht der Fall. Fand ich wirklich berührend. Und ich fand auch berührend die Plakate auf der Nordwand. Dieter hatte ja zu den Fans auf der Nordwand, die jetzigen, die kennen das ja gar nicht. Die kennen das auch nur aus Erzählungen. Aber die Älteren, die da stehen, die wissen schon, da gab es ja dieses Rotzlöffel-Plakat. Das ist ja tatsächlich ein Dieter Krein-Zitat. Die Rotzlöffel. Ja. Aber das am Ende so versöhnlich, ja, dass die Fans dort eben auch sehen, was Dieter für diesen Verein bedeutet hat und was er für diesen Verein getan hat. Das fand ich schön. Fand ich sehr, sehr angemessen, sehr pietätvoll. Ja, auch mit so innerem Stolz, mit so einer inneren schönen Haltung, da Abschied zu nehmen. Ach, so schade. Also wenn wir das am Samstag schaffen und er kann das nicht mehr sehen, das macht mich echt traurig. Weil das hätte ihm unfassbar viel bedeutet.
Ich fand wirklich, also ich habe ja die, stand ja auf der Nordwand, habe ja die Sprüche leider nicht gesehen und nur erst dann im Nachgang. Also zum einen fand ich tatsächlich ist ein sehr langer Schweigemoment, hat man eigentlich selten auf die Länge. Aber wie gesagt, war super, dass da irgendwie wirklich keiner irgendwie irgendeinen blöden Spruch oder so weiter bringt. Die in Anführungsstrichen blöden Sprüche waren dann die auf der Nordwand und ich fand das aber grandios, weil Dieter Krein war eben mit dem Thema Rotzlöffel auch mal einer, der gern ausgeteilt hat. Und ich glaube, das hätte ihm sogar gefallen. Ja, ja. Also ich glaube, da ist der gar nicht so, dass der sowas da irgendwie nicht dann irgendwie pikiert ist oder so, sondern das ist genau sozusagen sein Sprech, was er versteht. Und das war ein super Gruß nochmal zu ihm in einer anderen Welt, whatever. Ja, und ich fand auch, der E-Block hat ja nochmal separat was gemacht und das Zitat von
Amoroso.
Und die Tag rein. Amoroso, so eine Pfeife holen wir nicht.
Amoroso holen wir nicht.
was sollen wir mit so einer Pfeife? Weltklasse, wirklich Weltklasse. Ja. Also man kennt das Zitat, man hat das natürlich längst verdrängt und dann ploppt das dort nochmal auf und du lachst herzlich los, ja.
Ja,
super.
Ja, der konnte über sich selbst lachen, also insofern, dem hätten die Sprüche gefallen. Also vielleicht hat er sie ja gesehen. Von seiner Wolke.
Schön. Und er war wirklich ergreifend und wirklich diese absolute Ruhe. Also das war, habe ich so auch noch nicht erlebt. Und Thomas, du kennst ihn. Ein ehemaliger Pinnenwendler hat mir geschrieben, der hat zu Hause mitgestoppt sogar, der echte Max. 45 Sekunden. 45 Sekunden war das.
45 Sekunden. Ich hatte dann gedacht, irgendwann nochmal, wenn du jetzt sagst 45 Sekunden, die haben ja im Endeffekt drei Leute geehrt. Neben Dieter Krein ja auch noch den Olaf Gohr, Mannschaftsleiter. Und jetzt, da muss ich leider sagen, ist mir der Name entfallen, die Geschäftsstellenmitarbeiterin. Und da haben die vielleicht auch gesagt, wir machen jetzt für jeden 15 Sekunden oder so weiter. Ich weiß es nicht.
Ja, es ist jetzt
dieses Jahr schon
positiv gemeint, die 45 Sekunden. Um Gottes Willen, jetzt nicht falsch verstehen. Also alles okay, aber das war schon wirklich so lange, so eine Ruhe. Es gibt immer mal so ein paar, die dann da ausflippen oder denken, die müssen mal einen Pfiff loswerden. Aber es war wirklich respektvoll, die Andachtminute. Es war echt, kann man wirklich den Hut ziehen vor dem Stadion, vor allen Leuten momentan die ganze Saison schon. Und dann selbst in so einer Phase zieht sich das durch. Also echt stark.
Auch ein besonderer Moment, weit vor dem Spiel. Das fand ich sehr gut. Auch mit sehr viel Gefühl vom Fabian, der Stadion-DJ ist. Der macht eine halbe Stunde, ich weiß nicht, ob es abgesprochen war. Könnte auch sein, dass es abgesprochen war. Macht eine halbe Stunde vorm Spiel erstmal die Musik aus. Und da singt sich die Nordwand ein. Und das muss ich sagen, das war mega. Also wie viele da schon, die war ja eh schon voll. Klar, bei so einem Spiel, weißt du musst früh kommen, sonst wird's da eng. Aber wie viele da schon mitgemacht haben, was für ein schöner Support, als die Mannschaft raus ist zum Aufwärmen schon, dass sie das so mitbekommen haben. Sehr, sehr cool. Und TG, du hast, glaube ich, noch, das haben wir ja nicht gehört, auf der Haupttribüne, es gab eine Ansprache vom Capo.
Genau, also das war bezüglich, also es war auch noch vorm Spiel, da ging es nochmal, also was wir vorhin schon thematisiert hatten, mein Vater legte es mir in die Wiege. Da war eben explizit nochmal die Erinnerung. Das war, ich würde mal sagen, ähnlich wahrscheinlich der Ansprache von Erik Engelhardt in der Kabine vor dem 1860-Spiel. So eine Ansprache hat jetzt der Capo zu den Fans gemacht. So nach dem Motto, erinnert euch auch zurück, warum seid ihr hier? Wie seid ihr in diese Stadion gekommen? Wie hat euch euer Vater damals als Kind mit ins Stadion genommen, um diesen Verein zu begleiten? Und dementsprechend ist das ja an dem Song drinne und noch brachialer kam es natürlich dann rüber, also wunderbar. War auch noch vorm Spiel, klar, im Spiel kannst du jetzt nicht groß irgendwie dort stundenlang quatschen, ne? Da gucken die Leute Fußball und das war wirklich Weltklasse. Und du hast auch gemerkt, wie das sozusagen die Leute dort greift. Da habe ich gesagt, ja, war so ein kleines Stück Erik Engelhardt dann auf der Nordwand. Da haben wir so auch einen guten Motivator für die Fankurve.
Es war brutal laut oben, wirklich. Also das war Wahnsinn, wo ich sage, Alter, wir sind eine halbe Stunde vom Anpfiff, was hier abgeht, da stehst du da oben auf der Pressetribüne, du hast so einen Apple Parker, du hast da mit der Technik noch zu tun, Ronny, wir kennen das ja, da bist du am Aufbauen und Machen und Testen. Ich habe alles liegen lassen, ich habe einfach mein Handy gezückt und ich habe zu meinem Kollegen, ich sage, hör dir mal diese Lautstärke an, das ist doch brutal. Aber für die Mannschaft ist das natürlich Hammer, wenn du sowas hast bei der Erwärmung im Hintergrund.
Ja.
Ich fand auch schön.
Nee,
erzähl du erstmal.
Nee, ich denke, auch im letzten Spiel wird das ein ganz wichtiger Faktor sein. Also ich will da überhaupt nicht arrogant sein, aber ich glaube, dass wir mit den Leuten, die da hinfahren, das Stadion stimmungsmäßig übernehmen werden. Aber das wird Essen auch bei seinem letzten Auswärtsspiel, das wird da auch so sein. Und Duisburg hat sowieso Heimvorteil. Aber ich glaube, da haben wir jetzt, was das angeht, keinen Nachteil. Also das wird in Regensburg genauso passieren. Überhaupt nicht böse gemeint, überhaupt nicht despektierlich gemeint gegenüber Regensburg. Aber ich glaube, dieser Supportplan, der Situation, in der wir sind, was wir erreichen können in dem Spiel, da ist das auch normal, dass wir der festen Überzeugung sind, dass wir da die Stimmung im Stadion dominieren werden.
Es ist ja immer so. Ich meine, die Leute, die auswärts fahren, sag ich mal, auch gerade über so eine Entfernung für so ein Fußballspiel, man weiß ja immer, dass natürlich eine Mitmachquote in einem Auswärtsblock ist immer höher als in einem heimischen Stadion und selbst in einer heimischen Stehtribüne. Ist natürlich so, dass da eben viele stehen und gucken und halt nicht mitmachen. Und das ist natürlich in einem Auswärtsblock ganz anders, ne? Und wenn jetzt natürlich einen Auswärtsblock hast von 5000 plus X, also was man so hört, dann hast du natürlich 5000 lautstarke, stimmgewaltige Leute. Und das ist natürlich jetzt genau das, wo man sagt, ja, Regensburg, selbst wenn die, sagen wir, ihr Stadion ausverkaufen, dann kennt man das ja, dass man sagt, irgendwie auf der Gerade dort irgendwie in den, sag ich mal, teuren Plätzen, in Anführungszeichen und so weiter, ist natürlich die Mitmachquote deutlich geringer. Und deswegen denke ich auch, dass das von der Atmosphäre her schon in Richtung Heimspiel gehen dürfte.
Obwohl die Ultras, wie wir heute gelesen haben, die Regensburg-Ultras ein Jubiläum feiern, nämlich 20 Jahre, glaube ich, 20 Jahre Ultras Regensburg. Vielleicht gibt's da so einen kleinen Wechselgesang, mal sehen. Aber ich gehe mit euch mit. Ich denke auch, das wird ein Heimspiel. Also das wird mit brachialer Gewalt dort die Stimmen rüberkommen, weil jeder weiß, worum es geht. Und da gibt's 1000% Unterstützung von jedem, der da ist. Und viele werden sicherlich auf den Heimbereich im Sitzplatz von Regensburg sitzen. Solange die jetzt keinen Schal-Trikot anhaben, werden die reingelassen. Sind sie als Energiefan erkennbar, werden sie nicht reingelassen. Ich denke mal, jeder, der ein bisschen da sortiert ist, der sollte neutral reingehen.
Ja, guck doch mal, wenn die Jubiläum feiern
und so geredet, ne, dass die Ausweiskontrollen machen oder irgendwie gucken, wo kommen die Leute her. Aber ich sag mal, bei Energie, das haben wir jetzt schon am Spieltag gesehen. Ich bin, sag ich mal, von zu Hause irgendwie in Stein gelaufen und ich laufe ja durch eine Gegend, wo viele Leute parken. Da waren so viele auch nicht ostdeutsche Kennzeichen, sondern so aus dem tiefsten Westen drunter, dass ich sage, da sollen sie doch gern Ausweiskontrolle machen in Regensburg. Und wenn da einer aus Frankfurt, einer aus Köln und einer aus Hamburg kommt, ja, dann können sie ja selber rätseln, ja, wo setzen wir den jetzt hin.
Ja. Ja, wäre doch eine super, super gemeinsame Party. Guck mal, die feiern 20 Jahre Ultras und wir feiern Aufstieg. Das kann man doch miteinander super feiern. Das ist doch eine riesen Feierstimmung in dem Stadion. Besser geht's doch gar nicht.
Und in der Innenstadt, da ist ja offenbar irgendwie großes Volksfest.
Ja.
Genau, also für ausreichend Getränke dürfte gesorgt sein.
Ja, also das wird am Samstag nochmal absolutes Nervenspiel. Ich weiß nicht, wie ich es bewältigen werde. Ich fahre Freitag schon hin. Das geht gar nicht anders. Ich kann nicht am Spieltag früher um 6 losfahren mit den Nerven.
4:30 Uhr fahre ich. 4:30 Uhr fahre ich mit dem Bus.
Mit dem Bus, aber den fährst du ja nicht selber.
Nee, ich fahre einen Fanbus, aber ich war trotzdem sehr überrascht, wie man 4:30 Uhr losfährt für eine Strecke, wo man eigentlich schätzt, so man braucht so 4,5 bis 5 Stunden.
Ja.
Ich bin echt gespannt. Ich frage die Jungs mal, ob sie Kind zu Hause haben oder so. Ich bin ja nur Mitfahrer, da ich mich schon ein bisschen beschwert, weil ich ja auch nicht wirklich als Frühaufsteher bekannt bin.
Ich bin kannst du im Bus nochmal schlafen.
Das glaubst du, dass man in einem Fanbus schlafen kann. Das funktioniert nicht. Das habe ich mir letztes Jahr beim Rostock-Spiel schon gedacht. Da habe ich gesagt, ach, ich mache durch. Da habe ich die Nacht durchgemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann ja im Bus schlafen. Und ich habe nicht geschlafen. Weder hin noch zurück. Also das war wirklich... Danach konntest du mich aber auch in die Tonne hauen. Und das wird wahrscheinlich am Samstag auch nicht anders. Aber es war erfolgreich.
Ulf, du guckst jetzt im Fernsehen an?
Naja, da war Jugendweihe. Ich bin vorher abgelenkt durch eine Jugendweihe. Switchen wir um auf den Fernseher, Gott sei Dank. Von hier aus ganz, ganz liebe Grüße an Toni. Das ist nämlich seine Jugendweihe. Am Sonntag ja auch totaler Energiefan. Die ganze Familie ist Energiefan. Gruß an Thorsten, Gruß an Doreen und Gruß an Toni. Wir werden Sonnabend zusammen feiern, aber wir werden auch alle gemeinsam rot-weiße Tracht tragen und dann Energie Cottbus die Daumen drücken aus Cottbus. Aber wir sind zumindest durch die Jugendweise ein bisschen abgelenkt, glaube ich, aber ich glaube mal nicht.
Nee, es wird sich wahrscheinlich alles auf den Moment, aber dann kann man auch eigentlich sagen, also die ist doch alles gemacht für, dass es auch eine unvergessliche, schöne Jugendweiheparty wird.
Ja, genau.
Das wird dann vielleicht auch legendär.
Der andere
Jugendweihe sind die aufgestiegen.
Ja, der andere Lieblingsverein von Toni ist Schalke 04 und da hat er letztes Wochenende schon feiern können. Vielleicht kann er noch ein Wochenende nachlegen.
Ja,
man hat doch keinen.
Wir sehen uns am Sonntag, alles klar.
man verschenkt sein Herz nur einmal.
Ja.
Ja, also ich meine, wir haben ja alle irgendwie so Vereine, denen wir irgendwie die Daumen drücken und die wir gerne sehen.
Kann das ja
so im Herzen,
mit Toni mal
im Herzen. So richtig, da gibt's nur einen Verein.
Ja. So kann ich auch auf die Frage antworten. Vorhin ist ja einer im Chat gefragt, ob ich mir wünsche, dass Wolfsburg in der Bundesliga bleibt oder wir nächstes Jahr gegen Wolfsburg spielen. Für mich war das eine Arbeitsstelle. So. Also insofern ist, glaube ich, die Frage beantwortet. Mir völlig wurscht, wo die spielen. Hauptsache, wir spielen nächstes Jahr zweite Liga, egal gegen wen. Und wer da oben runterkommt und von unten mit hochgeht, das ist mir völlig wurscht. Auch ob wir nachher noch Duisburg oder Essen mitnehmen in der Relegation oder dies, das muss ich ehrlich sagen, tut mir leid. Nicht mein Zirkus, nicht mein Affe oder umgedreht.
Ist so. Als neutraler Fußballfan ist es dieses Jahr echt genial. Also wenn man den Keller sich anguckt in der ersten Liga, was da noch passieren kann. Wenn man sich hinter Schalke die anderen Plätze in der zweiten Liga oben anguckt. Wenn man sich den Keller in der zweiten Liga anguckt, die Spitze in der dritten Liga. Also mehr Fußball geht doch gar nicht an Dramatik. Also das ist doch, das sind Geschichten, in der zweiten Liga können, glaube ich, 5 oder 6 Mannschaften können noch absteigen.
Aber wirklich in der Bundesliga da die drei Mannschaften, also ich kann ja eigentlich Heidenheim nicht leiden, aber ich habe mir jetzt vor dem Wochenende, habe ich gedacht, das wäre natürlich super, wenn die auf ihre 26 Punkte kommen. Jetzt stehen die da alle mit 26 Punkten und jetzt spielen davon auch noch 2 gegeneinander. Ja, also das ist ja völlig irre. Ja, und wie du sagst, zweite Liga, dritte Liga, Regionalliga Nordost.
Ja.
Plötzlich Karl Zeiss Jena. Ich meine, da war doch vor 5 Wochen war Lok Leipzig aufgestiegen. Ja, weil du sagst ja, die müssen jetzt mal irgendwie nochmal ein Spiel gewinnen. Gewinnen sie kein Spiel mehr. Ja, jetzt müssen die sich nötigerweise in Greifswald, müssen die sich 8 Minuten lang die Kugel hin und her schieben, dass irgendwie Bede mit einem Unentschieden rausgehen. Ja, damit irgendwie Lok sagt, naja, gut, wir wuppen das mal jetzt am letzten Spieltag. Wo ich sage, das ist noch nicht mal gesagt, dass sie das schaffen. Ja, also Thema Karma, wenn du so eine Aktion durchziehst, wer weiß, ja, dann guckst du dich irgendwie plötzlich blöd an und sagst, ja, falsch gerechnet. Mhm. Ja, verrechnen. Leute, die sich verrechnen, kennen wir ja nur zu Genüge aus den letzten Wochen. Mit einfachen Restprogrammen und so.
Ja, ja. Leichteste Restprogramm oder wir können auch in Cottbus verlieren und so weiter und so weiter. Wir haben nur noch Heimspiele. Mhm. Ja.
Ja.
Oder jetzt holen wir uns die letzten 6 Punkte.
Oh. Ich hab Shigerchi aufgefressen.
Ja, ja.
Sah nicht so aus. Da stand wieder einer drauf. Da war wieder ein Shigerchi. Hat er sich gedacht. Ups.
Ja. Jungs, habt ihr bei der Pressekonferenz, war das nach dem Spiel, vor dem Spiel, ich weiß es gar nicht, mal hingehört? Das habe ich noch nirgendwo anders gelesen. Geld und so weiter, Fördergelder. Und wir wissen ja, dass der Platz in der Parzellenstraße ja schon gemacht wird von der Stadt. Aber ich habe dann erstmal lange Ohren bekommen, dachte ich, hat doch gerade gesagt, Elias Park. Also gibt es auch einen Trainingspark, Platz. Im Elias Park wird ein neuer Rollrasen verlegt. Und ja, das Zweite, dass wir einen wirklich jetzt ordentlichen Kraftraum bekommen. Momentan ist das ja ein Provisorium, Ronne, wie du schon sagtest, in der Turnhalle. Dass wir einen nagelneuen Kraftraum bekommen. Nicht wir, die Mannschaft.
Wir können den aber auch gebrauchen.
Ja, modernsten. Wie hat er gesagt, Bundesliga Champions League Niveau? Das wird irgendwie untergegangen. Das hat irgendwie gar keiner auf dem Zettel richtig. Ich dachte, habe ich das nur gehört, aber.
Ich glaube, das hat auch mit Förderung gar nichts zu tun. Ich glaube, wenn, so wie Pepe das gesagt hat, das macht der Club selber.
Genau, das macht der Club selber.
Ist ja sein Gelände, also Elias Park, die Trainingsfläche gehört ja dem Club jetzt und die Halle sowieso, Stadion. Club-eigen. Und so wie ich es verstanden habe in der Pressekonferenz, ist das sozusagen das, was der Club sagt, Jungs, das habt ihr euch verdient und da investieren wir jetzt in Steine statt in Beine, in Infrastruktur. Und ja, das ist ja auch wichtig. Ja, also das ist ja eine Sache, die davon profitierst du ja, egal in welcher Liga. Also egal, wo wir nächstes Jahr spielen, wir werden trainieren müssen und zwar drin und draußen. Und dass wir da jetzt investieren, finde ich gut. Ja, also das,
ich sag mal, dieser immer viel herbeigedichtete Standortnachteil einer polnischen Grenze und was weiß ich, was wir da alles immer kennen und hören. Aber wenn du so eine Infrastruktur nachweisen kannst bei Gesprächen mit Spielern, die herkommen, die dann sehen, dass der neueste Saunabereich, haben wir schon mal erzählt, das ist auf dem neuesten, modernsten Stand, jetzt der Kraftraum, alles diese ganze Infrastruktur, da kannst du dann auch mal einen Spieler mal eher überreden und sagen, okay, 3 Taler weniger woanders, da ist kein ordentlicher Trainingsplatz, keine Eistonnen, was weiß ich. Und in Cottbus habe ich das. Und das ist ja, was Peter Wollitz auch immer so treibt. Diese Infrastruktur in Cottbus auf wirklich hohes, professionelles Maß zu bringen. Und da war das für mich so, das waren so 2 Nebensätze, aber erstmal die Ohren groß geworden und ich dachte, genial, absolut genial. Und Ronny, wie du sagst, das hat mit dem Fördergeldern, glaube ich, nichts. Das war sowieso am Laufen, wird sowieso gemacht. Aber
Pele Wollitz ist doch selber hergekommen damals, wo der das erste Mal Trainer war. In einer seiner ersten Pressekonferenzen war doch damals das berühmte geflügelte Wort, der Rasenplatz mit Trainingsheizung.
Ja, ja.
Damals waren ja wirklich, sag ich mal, waren ja hier Top-Bedingungen gewesen. Also auch für wahrscheinlich für einen Trainer wie Pele Wollitz. Ja. Gut, da kamen wir aus der Bundesliga. Dann hatten wir ja schon mal festgestellt, dass wir das dann auch alles schön in der Regionalliga, damit immer, konnte man immer wuchern mit einem großen Stadion und guck mal, was wir für Bedingungen haben. In der dritten Liga haben wir dann gemerkt, ging das eben nicht mehr. Und jetzt sind wir eben dran, selber was dran zu machen. Ja, dass wir eben sagen, okay, jetzt wird eben der Fitnessbereich neu gemacht und Elias Park kriegt man neuen Rollrasen. Trainingsplatz Parzellenstraße, das sehe ich ja jeden Tag, der ist ja mitten in der Arbeit drin. Ja. Und dann haben wir bei dem Thema selber bezahlende Förderung, das haben wir jetzt ja völlig vergessen. Jetzt haben wir das Thema, was wir so oft auch angesprochen haben, jetzt haben wir es ja durch. Ja. Und ich fand diesen Scheck so schön. Ich habe mir jetzt extra nochmal das Foto aufgemacht.
Zeig mal.
1.669.628,77 €. Das ist der Betrag, der auf dem Scheck steht.
Alter.
Ja, der.
Otto Walkes hätte gesagt, die 77 Cent habe ich Ihnen schon gegeben.
Da gibt's auch ein schönes Foto, da hält Lauzi die Ölstriche zu und dann siehst du auf dem Foto, da steht Forderung.
Ich hab's gerade offen, aber ich weiß gar nicht, ob man das sieht.
Guck mal, da hält er die Ölstriche zu und da steht da
Forderung und dann da unten ist die Summe. Ja, wunderbar, tatsächlich.
Das ist auch so ein schönes, kleines Ding. Ja, kann man nur froh sein, aber... Ich muss sagen, diese Geschichte, also ehrlich, also man muss ja am Ende irgendwie Danke sagen, weil es öffentliches Geld ist und irgendjemand hat gesagt, ja, wir machen das. Ne, aber so eine Hängepartie, Leute, da muss ich jetzt ehrlich sagen, also hätte so nicht laufen dürfen. Ist meine Meinung.
Ne? So wie es gelaufen ist, hätte es eine andere Übergabe eigentlich verdient, aber das Stadion ist wirklich vernünftig mit der ganzen Sache umgegangen. Der Präsident hat es auch super moderiert, muss man jetzt wirklich sagen. Hat das so ein bisschen den Pfeffer auch rausgenommen und der Minister hat es auch noch relativ gut verpackt und dadurch ist auch keine Unruhe, keine Pfiff oder irgendwas hochgekommen. War alles in Ordnung, wir wissen selber, wie es ablief. Aber ja, wie Ronny, wie du sagst, man muss dann auch schon trotzdem noch Danke sagen. Ja, und das war alles passend und ist okay.
Entschuldigend kann man natürlich sagen, dass es jetzt zumindest einen Regierungswechsel, also beziehungsweise eine neue Koalition gab mit auch einem neuen Minister. Und wohlwollend kann man sagen, also seit diese neue Regierung mit dem neuen Minister am Start ist, hat sich die ganze Sache sehr beschleunigt. Ja, weil ich sage mal, ich weiß, dass der neue Minister, da hatten wir drüber diskutiert, das war das Spiel gegen Ulm, wäre, glaube ich, das die Möglichkeit gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt kann er ja gleich kommen an dem Wochenende gegen den SSV Ulm und das ist jetzt nicht so lange her, das war ja irgendwann im März, also vor knapp anderthalb Monaten vielleicht und dementsprechend, dann kann der Minister kann ja auch sagen, oh, ich hatte damit nichts zu tun und ich meine, es war ja durchaus, keiner hat gepfiffen, die Leute haben zugehört und danach gab es auch einen Applaus und dementsprechend sind wir jetzt aus der Nummer alle gut rausgekommen. Der Minister hat, glaube ich, auch ein gutes Feeling mitgenommen, hat sich natürlich auch ein perfektes Spiel mit einem perfekten Moment ausgesucht, ne? Dementsprechend war er sicherlich auch nicht unglücklich. Ja? Also wir haben uns von unserer besten Seite gezeigt.
Ja, und was dem Mann keiner mehr vorwerfen kann, dass der noch nie im Stadion war als Sportminister. Das hat er gleich am Anfang seiner Amtszeit erledigt.
Genau. Das ist auch noch so ein Punkt, ja. Dementsprechend, kann er jetzt nochmal, Bayern-Fan ist er wohl, glaube ich, hat er gesagt, ne? Oder Mitglied sogar. Kann man ja sein, ja, aber ja. Da kann man ja auch noch gucken. Gut, in Brandenburg musst du natürlich als Sportminister, kannst du ja nicht irgendwie einen bevorzugen gegenüber dem anderen, zumindest nicht politisch, ja, also kannst schon irgendwie mehr Energiefan sein. Und ich glaube schon, dass wir, wenn wir sagen, die Brandenburger Fußballvereine, die es so gibt, haben wir natürlich schon die Messlatte dorthin gelegt, wo du sagst, da kommt ja auch gar kein anderer ran. Ja, weder Zuschauerzahl, noch Dramatik, noch Stimmung im Land Brandenburg. Die
Drama,
Nummer eins.
Drama kann nur Energie Cottbus.
Ja. Naja, können ganz viele, aber wir können ja nicht ohne, das ist ja
das. Ja, das stimmt.
Das ist ja das.
Oh Leute, der hört auf jetzt, dann denke ich wieder an den Samstag und ohne Drama nicht und um Himmels Willen. Also ich überlege echt schon, ob ich mir zwischendurch Ergebnisse angucke oder nicht, aber am Ende gucke ich sowieso. Weil
Ronny, du machst es, da gebe ich dir Brief und du guckst trotzdem, auch wenn du vorher sagst, mach nicht, du guckst trotzdem.
Wenn das LTE so super ist wie bei uns im Stadion, sehe ich sowieso keine Ergebnisse. Also ich schaffe das ja nicht. Ich wünsche mir manchmal sogar, früher gab es das ja immer mal so, dass zumindest in der Halbzeit mal die Ergebnisse aus den anderen Stadien durchgesagt wurden oder so. Das hat bei uns ja auch irgendwie alles total abgenommen. Irgendwann hatten sie, glaube ich, nochmal immer so Endergebnisse und Tabelle eingeblendet und so. Gibt's ja alles irgendwie gerade aktuell nicht mehr. Weiß gar nicht, wird alles vergessen. Weiß ich nicht. Also du kannst ja, während du im Stadion bist, ist wahrscheinlich diese Funkzelle ist wahrscheinlich einfach viel zu klein für irgendwie ab 15.000 Leuten.
Ich meine, warum das nicht mehr angezeigt wird? Kennt da jemand den Grund? Also warum keine Endergebnisse gesagt werden oder Halbzeitergebnisse? Ja, wahrscheinlich, weil die denken, es guckt doch eh jeder ins Handy rein.
Also erstens das und zweitens, also, wenn ich mir an die letzten Heimspiele erinnere, da hast du doch nach dem Spiel alles andere zu tun gehabt, als irgendwelche anderen Ergebnisse zu sehen. Ich meine, das ist ja jedes Mal in einer Explosion geendet, wo du sagst, die Leute drehen ja so durch. Und ob dann Stadionsprecher irgendwas erzählt oder nicht, das wäre wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ja. Also
auf der anderen Seite, wir müssen ja nur gewinnen. Andere Ergebnisse am Samstag interessieren uns ja gar nicht.
Richtig. Fokus.
Fokus. Ja. Nicht so viel Werbung machen ja für das Zeitschrift oder das Fahrzeug.
Den Fokus nochmal auch ins Stadion richten, aber ein anderes Spiel, 23. Mai, habe ich nämlich Infos bekommen für das Landespokalfinale. Stand jetzt 4.700 Karten schon verkauft. Sind immer noch Karten zu kaufen, logisch, klar, über Reservix oder die üblichen Vorverkaufsstellen in Cottbus, Lausitzer Rundschau, Wafrock und so weiter. Und es ist die Westtribüne geöffnet, die Nordwand, die Osttribüne, Ober- und Unterrang. Und ganz wichtig, jetzt, wenn Leute oder Fans vom VfB zuhören oder Leute, die jetzt welche kennen vom VfB, die Fans können nur über Krischow Karten ordern, weil die in einem separaten Gästeblock dort stehen. Also das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Der Rest kann alles normal Vorverkauf stellen oder online sich die Karten kaufen. Stand jetzt 4.700 Zuschauer. Und ja, wenn der Fall eintritt, Platz 3, wir da oben, denkt man nicht dran, wird das natürlich verschoben, der Termin, aber brauchen wir nicht verschieben.
Fakt ist, wir haben ja letztens schon festgestellt, das Landespokalspiel werden wir wahrscheinlich mit Restalkohol bestreiten. Nach dem Samstag, muss man ja sagen, ist uns ja Platz 4 nicht mehr zu nehmen. Dementsprechend wird wahrscheinlich auch der VfB Krischow das Landespokalfinalspiel auch mit Restalkohol bestreiten, weil die schon für den DFB-Pokal, so wie wir auch, qualifiziert sind. Und es geht eigentlich nur noch darum, wer diesen Eimer da jetzt in die Hand gedrückt bekommt.
Beide eigentlich Sieger.
Das ist schön, ja, ne? Das ist mal auf jeden Fall, das finde ich gut. Dass das
der Brandenburger Mannschaften in Runde 1, ja.
Freundschaftsspiel mit Pokal am Ende wird, das finde ich okay.
Ja, es hat muss ja Pinnwand-Kick-Niveau, ne?
Ja. Also. Ja. Männer, haben wir noch was vor diesem Samstag? Gibt es irgendwas, was wir noch loswerden wollen? Wir können, glaube ich, noch ganz viel besprechen, aber wir haben ja heute schon irrsinnig viel besprochen.
Ich gucke
meinen
Zettel nochmal durch, damit ich nichts vergesse. Doch, ich habe noch was gefunden. Von euch wahrscheinlich auch. Ich wollte es auch letzte Woche schon machen. Entschuldigung, nach Osnabrück, Bremer Brücke. Station zur Meisterschaft, verdiente Meisterschaft, auch wenn es gegen uns knappe Kiste war. Aber trotzdem, fairer Glückwunsch nach Osnabrück für den Aufstieg für Platz 1 in der dritten Liga. Das wollte ich auch nochmal loswerden.
Ja, da sage ich auch Glückwunsch. Also ich bin der gerade zähneknirschend da immer, gerade das Spiel, die Spielweise da. Aber wie gesagt, zum Schluss ist, richtig ist, was erfolgreich ist. Und da hat Osnabrück sehr viel richtig gemacht, auf jeden Fall.
Das ist der alte Spruch, ne? Erfolg heiligt die Mittel. Und richtig. Haben sie gut gemacht, durchmarschiert dieses Jahr. Ist für mich sowieso auch eine Mannschaft, eigentlich klassischer Zweitligist, VfL Osnabrück, aus seiner Geschichte schon heraus. Aber für mich auch Energie Cottbus.
Ja, auch absolut. Dazu sagen.
Ja, Männer, dann in dem Sinne, hoffen wir, dass wir den Samstag überleben. Also, dass wir uns hier dann nächste Woche Montag sehen. Dass hier keiner irgendwo mit der Herzstudie irgendwie was im Krankenhaus zu tun hatte und so. Ah, es wird schwer. Also, ich bin ehrlich, der Samstag, ich bin froh, dass ich im Stadion bin, Ulf. Also muss ich sagen, mit dir leide ich auch ein bisschen.
Ich habe auch schon überlegt, ob live oder Fernsehen. Ich glaube, ich werde so oder so vor die Hunde gehen. Nervlich, ist glaube ich, egal, wo ich bin.
Also ich finde, bei mir ist es so, wenn das Spiel angepfiffen ist, ist es bei mir gar nicht so schlimm. Bei mir ist es wirklich vorher. Also es ist eigentlich Abpfiff am Samstag ist es ja so, dass du immer wieder, egal was du machst, immer wieder ploppt das in deinem Kopf auf, immer wieder schweifen deine Gedanken ab und du denkst, was wäre wenn und was könnte passieren und so weiter. Und das geht bei mir die ganze Woche und das ist eigentlich das, was mich wahnsinnig macht. Das war vorige Woche schon so, ja, vor dem, also nach dem Duisburg-Spiel bis zum Wien-Wiesbaden-Spiel, dass du immer wieder sagst, was kann passieren und irgendwas. Und dann war der Freitag mit dem 0-0 und dann wurde es immer schlimmer. Und dann war es eigentlich okay, wo das Spiel lief. Und dann nach dem Spiel ging es jetzt wieder los. Und deswegen sage ich auch, wir müssen nächste Woche aufsteigen, weil noch eine Woche halte ich das nicht durch. Und dann auch nicht vor allem irgendwie noch so die Zeit zwischen dem Hin- und Rückspiel. Da könnte er mich wahrscheinlich wirklich eine Klapse einliefern. Und wer das nicht möchte, soll bitte dran denken, dass wir bitte nächste Woche gewinnen in Regensburg und feiern.
Mir geht's genauso. TG, ich bin genau wie du unterwegs. Ich jeden Tag, auch heute schon wieder bei der Autofahrt, du willst es eigentlich nicht haben, aber du kommst immer wieder. Was ist wenn? Und wenn da? Und das kriegst du nie aus dem Kopf raus. bin heute früh aufgestanden, haben wir zusammen gefrühstückt. Mein Frauchen sagt, was war mit dir los die Nacht? Um 4 warst du wach? Du bist ein Langschläfer. Sagt, ja, eigentlich schlafe ich bis um 12. Ich war um 4 wach, weil der Kopf selbst in der Nacht nicht zur Ruhe kommt, weil du schon alles durchrechnest, Konstellation, keine Ahnung was. Ich weiß nicht, wie ich die Woche das überstehen soll.
Ja.
Ich mache ein Kreuz
an jeden Tag,
den wir überstanden haben und dann sonnenendlich ist.
Dann merken wir uns mal, wenn wir jetzt doch mal zum Schlafen kommen, unsere Träume und Albträume für die nächste Podcast-Woche und gucken mal, was da rauskommt.
Werner, insofern wünschen wir uns die Erfüllung eines Traums am Samstag und deshalb sage ich jetzt nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.